Mein Bier wird warm, lasst uns anfangen. Willkommen zu dieser wundervolle Sneakpot. Wir besprechen in Folge 654, das war ja typisch, gell?
Das war furchtbar.
Den wunderbaren...
Nee, mach weiter. Mach
damit. Ihr nehmt mich total ernst. Ich merke das schon, diese Anmoderation. wir sind geschickt worden, einen Film zu besprechen. Und dieser Film ist Borat. Anschluss Moviefilm. Lange Fassung, letzte Folge. Mit mir hier, der Redneck. Das ist Robert Krüger.
Trump 2020.
Oder so ähnlich.
Ja. Und der Präsident, das ist Christoph Perner.
Ja, noch jedenfalls. Mal gucken, wie lange noch.
Und, Achso, ich dachte, du bist der kasachische Präsident.
Nein, denn ich möchte ja die kasachischen Sklavinnen geschenkt bekommen. Hier verkörpert von Stefan Giesbert.
Howdy!
Man hat sie gehört.
Eine Kaffeekanne ist nichts dagegen.
Ja, genau.
Sehr gut. Man hat sie gehört.
Ich glaube, ich habe hier Quatsch mit den Kapitelmarken. Das muss ich dann im Nachhinein. Räume ich das wieder auf. So, ich habe mir letzte Woche ausgesucht, dass wir Borat schauen würden.
Deswegen, genau, und deshalb frage ich dich jetzt, Stefan, worum ging's? Borat 2.
Borat 2. Es geht um natürlich wieder Borat, gespielt von Sacha Baron Cohen, der nach einigen Jahren im Arbeitslager wieder zurückgeholt wird von seinem Präsidenten und auf eine erneute Mission in die Vereinigten Staaten geschickt wird, um dort dem Vizepräsidenten den Affen, irgendwie einen besonderen Affen übergeben. Und das geht dann.
Der ist doch. Ist der nicht irgendein Minister, der Affe?
Oder sowas?
Ja, der ist, genau. Minister of Culture and Number One Pornstar.
Genau. Jedenfalls, diesen Number One Pornstar soll er dem amerikanischen Vizepräsidenten übergeben, um ihm dort damit eine große Freude zu machen. Und seine Tochter versteckt sich dann aber leider in dieser Kiste. Und jetzt muss er gucken, dass er seine Tochter anstatt dessen verschenkt bekommt und dem amerikanischen Volk damit eine große Freude macht, damit sie dann das kasachische Volk positiv beeinflussen. Ja. Und in üblicher Borat-Manie versucht er dabei, während er durchs Land reist, den einen oder anderen in skurrile Situationen zu verwickeln. Wie fanden wir das?
Ich fand, es ging gut los. Also dieses, im Endeffekt das, was ja eigentlich die Rahmenhandlung, die fiktive Rahmenhandlung ist, diese Sache mit, dass er von Kasachstan losgeschickt wird, bla bla bla, auch wie Kasachstan wieder mal dargestellt wird. Das fand ich lustig oder in einer gewissen Weise irgendwie so, dass man immer nicht wusste, ob man jetzt lacht oder ob einem das Lachen im Halse stecken bleibt. Also wie jetzt zum Beispiel als Impfung irgendwie Zigeunerurin oder sowas injiziert bekommt oder sowas.
Irgendwo Tränen?
Ja, oder Zigeunertränen, kann auch sein, ja. Also es war immer so, so hart über der Grenze und irgendwie lustig, ja.
Es war, ja, die geskripteten Sachen, so, die waren besser, ne? Das, den Eindruck hatte
genau, ich. Genau, und richtig. Und dann kam das, was ja eigentlich der Inhalt von Borat 1 ja auch war, nämlich, dass er versucht hat, irgendwelche Teile der amerikanischen Gesellschaft oder Politik irgendwie zu provozieren, sich irgendwie bloßzustellen. Meistens indem er irgendwas ganz Krasses macht und dann eben hofft, dass die darauf einsteigen und dann da krass mitmachen. Und das hat in der Regel, anders als beim ersten Film, in der Regel überhaupt nicht gezündet. Also es war, und was dann das Ganze für mich auch relativ öde gemacht hat, also es kommen eben, ja, klar, krasse Sachen, zum Teil auch eklig, also die Sache mit dem Ball da, ja, wo sie da tanzen, total ekelhaft, aber ja, die Leute wurden dadurch in keinster Weise irgendwie bloßgestellt, sondern ja, die fanden es halt eklig. Mehr war es aber auch nicht. Jeder hätte es eklig gefunden, ja. Oder die Szene da in dieser Abtreibungsberatungseinrichtung, bei diesem, war das nicht sogar irgendein Evangelikaler oder so?
Wirkte sehr, ja.
Dem sie dann wirklich eine hanebüchene Story auftischen und eben gucken, wie er reagiert. Und er reagiert total toll, ja. Also total wertschätzend und eben gar nicht konzentriert auf diesen Blödsinn, den sie ihm da auftischen, sondern kümmert sich nur um die junge Frau und um ihre Situation da. Also ja, besser konnte man kaum reagieren.
Von seiner fundamentalistisch-christlichen Dings rückt er nicht ab, aber er lässt
sich nicht in das bewegeln. Hat trotzdem total gut reagiert, ist auf sie eingegangen und so, ja. Also wurde in keinster Weise bloßgestellt. Oder auch diese Sache mit Pence. Da geht der Borat dann eben in so eine Veranstaltung, so eine Wahlveranstaltung von Mike Pence und pöbelt dann darum, ja, und wird dann halt wieder rausgeworfen. Ja, so what? Also völlig verpufft. Vollkommen für den Arsch eigentlich. Ja. Also das war halt so, ja, so ein bisschen zum Ergötzen, aber es war halt, ja, also, dass er auf so einer QAnon-Covidioten-Veranstaltung die Leute dazu bringt, ein antisemitisches Lied mitzusingen, was er halt catchy komponiert hat. Ja, okay, das ist jetzt wirklich nicht so wahnsinnig überraschend, oder? Also.
Ja, und vieles war halt aus dem ersten schon so, also, dass du halt irgendwo in so einen Redneck-Store reingehst und halt in dem ersten Film hat er ja irgendwie bei so einem Gebrauchtwagenverkäufer gefragt, wie viele Gypsies man mit dem Auto überfahren kann.
Ja.
Und ob da was kaputt geht. Und der hat ihn dann da entsprechend beraten und im zweiten Film fragt er jetzt den Halter, wie viele Gypsies man mit dieser Gasflasche vergasen kann. Oder irgend sowas. Ich weiß gar nicht mehr, was er da genau kaufen wollte.
Ja, und selbst ist ja da nicht so richtig drauf eingestiegen, oder?
Genau, der steigt da nicht so richtig drauf ein. Er antwortet zwar irgendwie und eigentlich müsste er ihn rausschmeißen, sozusagen. Müsste sagen, das muss ich mir nicht antun, bitte verlassen den Laden. Nee,
er ist halt höflich geblieben und.
Genau.
Aber du siehst sachlich, in seinem
Gesichtsausdruck, dass der auch denkt: Alter, was ist das für ein.
Ja, genau.
Irgendwo muss doch immer eine große Kamera dabei stehen, oder? Also, das fand ich irgendwie dieses. Aus drei Perspektiven wurde teilweise gefilmt. Ihr wisst doch, dass ihr jetzt im Fernsehen seid, dass irgendwas passiert und wenn das nicht irgendwie normal läuft, dann liegt es halt an irgendeinem anderen Quatsch. Also das fand ich irgendwie.
Ja, das muss ich sagen, ist die einzige Szene, die mir schwer erklärlich war, eben auch aus diesem Grund, war die mit Giuliani, weil das war ja die einzige, die wirklich, die eine Brisanz hatte.
Oh ja.
Und auch eine Brisanz entwickelt hat dann. Wo ich mich gefragt habe, so, ja, merkt der Giuliani nicht, dass da irgendwie, dass er gefilmt wird? Und, ja,
aber das war doch als Fernsehinterview gemacht.
Ja, natürlich, also
da hat es ja einen Vorwand.
Ja, gut, aber in der Eskalation dann nimmt er ja die Kamera nicht mit, gell? Also, ich weiß nicht, sollen wir das spoilern oder? Keine Ahnung.
Ja, das war überall aber in der Presse, dass das, ja.
War das in der Presse?
Ja, da gab es so ein bisschen Bohai drumherum. Giuliani hat, glaube ich, gesagt, er hätte gemerkt, dass das ein Setup sei und die Aufnahmen, die man im Film sieht, seien komplett aus dem Zusammenhang gerissen.
Und deswegen hat er zum Spaß die Reporterin, die sich massiv an ihn ranschmeißt, mit in sein Schlafzimmer genommen? Also.
das habe ich auch nicht. Also Giuliani ist ja mit Sicherheit auch jemand, wo man immer, wo es nicht den Falschen trifft, wenn man ein bisschen auf ihm rumhackt, aber.
Das war schon erstaunlich, oder? Und ja, und da bricht der Borat das dann halt, gell? Oder Sacha Baron Cohen und geht dann halt rein und bricht's ab. Also da hätte man es ruhig noch 2 Minuten länger eskalieren können, oder? Und eben einen richtigen Skandal draus machen können.
Ist halt die aber Frage, was vorher besprochen war mit ihr.
Klar. Ja. Ja, gut, aber da haben sie sich nicht getraut, so noch einen Schritt weiter zu gehen, gell?
Ja.
Weil das war das Einzige, wo es wirklich gezündet hat. Bei allem anderen ist es verpufft.
Ich hatte ja am Anfang eine Situation, wo es mich unter den Tisch gerollt hat. wo die dieses Kleid anprobiert geht und die gibt ihr das Kleid in so einem Plastiksack und die kommt wieder raus, hat das Kleid an und den Plastiksack drüber. Da bin ich nicht mehr geworden. Das fand ich so lustig.
Das ist du hattest ja diesen Satz, den sie in dem Augenblick sagt, den hattest du ja in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ja. Und ich habe dann in dem Film die ganze Zeit darauf gewartet, weil man weiß ja erstmal nicht, wann der kommt und es ergibt ja auch so aus dem Zusammenhang keinen Sinn. Und dann kam der und ich konnte überhaupt nicht lachen. Ich dachte nur so, aha, naja.
Also, ich fand das so gut.
Mich hat es irgendwann später bei dem Bär irgendwas, nee, der Bär war im ersten Film, was war denn das? Irgendwas an diesem, die hatten doch immer so einen Anhänger und saßen dann da irgendwie in diesem Pferdeanhänger drin. Und irgendwas, was sie da gesagt hat, da hat es mich weggerollt, aber ich krieg's leider nicht mehr zusammen. Aber es war nur eine einzige Szene, wo ich richtig lachen musste.
Also ich habe auch diese Rahmenhandlung, am Anfang fand ich sehr lustig, eigentlich auch bis zu diesem, was du gerade erzählt hast, Stefan. Aber ich muss sagen, mich hat zunehmend die Rahmenhandlung genervt, weil sie halt sinnlos war. Also ich habe mir gedacht so, ja, es ist nicht genug Geschichte, als dass mich das als Story interessieren würde, sondern es ist halt eigentlich nur eine Rahmenhandlung, eine fiktive. Und warum sie dann so viel Gewicht darauf geben, auch auf diese Beziehung zwischen ihr und ihm und
das ist alles egal. Die hatten wahrscheinlich, also für mich fühlte sich so an, sie hatten halt nicht genug Material.
Ja, vielleicht, also, keine Ahnung. Weil ich will da keine Vater-Tochter-Tragödie erzählt bekommen oder Geschichte, Beziehungsgeschichte erzählt bekommen, weil das tut's ja auch gar nicht. Das ist ja alles Verarsche. Also was soll das? Hab ich nicht verstanden.
Auch diese Rednecks, die da
ja, die
gelebt
auch.
Hat, ja. Das total sind halt so QAnon-Verschwörungstypen, ja. Die aber total lieb sind und ihm irgendwie halt anbieten, dass er bei ihnen wohnen kann.
Er hat sich ja aufgedrängt.
Aber er hat halt gefragt, okay. Can I live
kann ich bei dir wohnen?
So? Ja, genau. So gut. Aber dass die den dann mitnehmen, ich meine, das denkst du ja jetzt erstmal auch nicht so, ja.
Und total nett sind die ganze Zeit, gell?
Also ja gut, aber jetzt erklären wir doch mal. In dem, was man so liest von Behind the Scenes und so, heißt es, Sacha Baron Cohen hätte 3 Tage oder 5 Tage bei denen gewohnt und hätte die ganze Zeit in Character bleiben müssen, weil er durfte ja nun sich wirklich nicht erwischen lassen in dem Augenblick, wenn er da mit denen zusammenlebt. Und und die hätten alles erduldet und wären halt nett zu ihm gewesen und hätten ihm sogar geholfen, den Dings zu schreiben. Das ist so, dass dieses Narrativ, was so erzählt wird, als Behind the Scenes, also jetzt the real deal, ja. Aber wie geht das dann mit den Kameras? Also das passt doch vorne und hinten.
Ganz Kamerateam und Licht und alles. Also es sah viel zu gut aus, viel zu glatt.
Ja, ja, das ist totaler Quatsch.
Und so eine Hütte im Wald, wo du auf Strom achten musst, da machst du halt nicht einmal mal Volllicht an.
Ja, es ist halt alles Bullshit in diesem Film. Also da passt halt nichts zusammen.
Ja, aber auf der anderen Seite, wenn ich den komplett skripte und auch die Rednecks-Skripte, also die hätten sie
dann
ja auch
kann skripten. Kann ich doch krasser machen. Ja.
Genau, dann hätten sie doch, da hätten sie doch viel mehr Unsinn machen können.
Ja.
Schade.
Es war aber so harmlos. Wenn selbst diese Teile, die vorgegeben sind, geskriptet zu sein, die vorgegeben nicht geskriptet zu sein, offensichtlich geskriptet sind oder zumindest irgendwie stimmt doch hier was nicht. Also zum Beispiel auch diese Holocaust-Überlebende, da hat Borat ja oder Sacha Baron Cohen irgendwann später dann gesagt, dass die eingeweiht war.
Mhm.
Und im ersten Film, Pamela Anderson war ja auch eingeweiht zum Beispiel. Das heißt, das bricht immer so ein bisschen manche von diesen Szenen, die so gezeigt werden, als wären sie echt, sind es offensichtlich doch nicht. Und das zieht natürlich alle anderen in Frage. Und dann ist es auch so beliebig. Also wenn man das dann schon vorher weiß, erst recht, aber wenn man es hinterher weiß, dann passiert das halt hinterher. Aber das zieht auch die Sachen, wo wirklich jemand möglicherweise mal in ein Fettnäpfchen tritt, könnte ja alles falsch sein, weiß man ja nicht.
Diese Sache mit diesen Holocaust-Überlebenden, wenn ich jetzt weiß, das wusste ich bisher nicht, dass das geskriptet war, das macht es ja noch sinnloser. Also, weil die Szene ist halt die, der geht halt als krasser, offensichtlich krasser Antisemit in diese Szene rein, in so eine Synagoge. Und und wundert sich dann darüber, dass die kleinen, dass die diese zwei älteren Damen eben nicht andauernd kleine Kinderknochen abnagen, weil sie halt Teufel sind, seiner Meinung nach, nach seinem Narrativ. Und die stellen sich dann halt als super nette ältere Ladies da, die ihn in den Arm nehmen, ja, obwohl er halt krass antisemitisch behängt ist. Was soll das, wenn es auch noch geskriptet war? Das ist ja absurd, platt und doof. Also.
Ja, und die Punchline, unfassbar. Also die können wir ja vielleicht mal spoilern. Die Punchline von dieser ganzen Szene ist halt, dass er am Schluss total happy ist, dass der Holocaust wirklich stattgefunden hat.
Ja,
weil
ja, okay, es bricht
das
halt
ist ja die, bisschen, ja die größte Errungenschaft von seinem fiktiven Version von Kasachstan, dass sie da irgendwie mitgeholfen haben.
Genau. Jemand hat ihm gesagt, dass es nicht. Ich glaube, diese. Wer?
Nee, sie hat irgendwo auf Facebook gelesen, dass der Holocaust. Also, irgendein Holocaust-Denier-Forum hat er auf Facebook gefunden. Oder ich glaube, seine Tochter genau. hat das auf Facebook gefunden.
Und jetzt und sagen ihm die halt, dass sie dabei waren und dass es stattgefunden hat.
Und da ist er total happy. Also, das ist so die Punchline von dem Gag. Aber ja.
Ja, genau. Aber es ist dann nur noch ein Gag und ein ganz schlechter. Also.
Genau.
Ach. Weil dann geht es nicht mehr darum, irgendjemanden bloßzustellen oder irgendjemanden zu irgendwas zu provozieren, sondern es geht wirklich in diesem Moment nur noch darum, ein fiktives Kasachstan zu beleidigen. Um was anderes geht es ja dann nicht mehr. Oder seine Figur zu beleidigen. Also was soll das? Ist total bescheuert.
Ja, also von daher fand ich diese Szene mit den wo er mit diesen Musikern da auf diesem QAnon-Trump-Pisten-Fan-Fest auf die Bühne geht, das hatte irgendwie mehr Potenzial, aber auch da, der geht da auf die Bühne, diese ganze angeklebte Bart und diese ganze angeklebte Scheiße gibt sich als irgendein anderer Künstler aus, steht eine komplette Band auf der Bühne, mit der er dann angeblich mal eben kurz abknuspert, was sie für einen Takt spielen sollen, damit er sein Lied singen kann.
Ja, nee, der auch ja? Ein paar übliche Akkorde. Das geht schon.
Ja,
aber
die stehen da und sind bereit zu spielen. Der Typ, der wirklich auftreten soll, ist wie von Magic Hand verschwunden und irgend so ein Typ mit angeklebtem Bart und schlechten Zähnen und keine Ahnung, was der da alles an Verkleidung dabei hatte, kommt an und geht auf die Bühne. Die Musiker kennen den Sänger, mit dem sie singen sollen, offensichtlich nicht und machen dann einfach mal. Das ist doch alles an den Haaren herbeigezogener Unfug. Dass die Zuschauer nichts wussten, okay. Das mag sein, dann sind die Musiker offensichtlich nur gestellt. Und das ist so die einzige, eine von den wenigen Szenen, wo ich dachte, okay, hier kann man jetzt mal wirklich jemanden in die Pfanne hauen. Aber dann singt er da halt sein Liedchen und dann ist er schon wieder zu Ende.
Ja, und ja, das ist halt, wie gesagt, das ist halt überhaupt nicht überraschend, dass die halt ein antisemitisches Lied mitsingen, gell? Also oder
ja, und wenn sie sich auswählen können, oder die krassere Nummer nehmen. Ja.
Ja, es ist halt wirklich gar nicht überraschend. Also,
ich muss auch sagen, ich habe die zweite Hälfte des Films eigentlich noch so beim Wohnzimmer aufräumen, Kinderspielsachen wegräumen, so mit einem Auge und einem Ohr, weil es hat mich zunehmend verloren.
Ja, verstehe ich.
Ich war auch schon drauf und dran auszuschalten, aber ich habe dann gedacht, gut, dann räume ich jetzt halt auf.
Die Sneaker-Ehre. Wäre das gut gewesen damals in der Sneak, wenn wir währenddessen aufräumen hätten können?
Ja, das ging damals nicht.
Sauber machen.
Staubsauger holen, einmal durch die Reihen fahren. Hey, machen wir die Beine hoch.
Stört jemanden? Nee, okay.
Scheiß mit mir, da machen wir
da. Ja. Ja. Bisschen okay. Diese Cola-Becher, die auf dem Boden stehen, hochräumen und vors Projektionsloch stellen. Das genau. ging.
Das war auch gut.
Das ging. Nee, war es nicht. Das war ziemlich scheiße.
Okay, gehen wir Punkte, bevor wir jetzt hier auch noch uns selber verlieren.
Bevor das Bier warm wird.
Aber ein Zitat aus dem Film möchte ich noch für unsere Hörer, die jetzt auf laut hören, sind auch von den Hillbillies, oder bei den Hillbillies. Alexa, order 3 Flashlights. So, danke.
Okay, das war ein lustiges Wortspiel.
Bitte in die Kommentare schreiben, wo es funktioniert hat.
Ich glaube nicht, dass viele das auf Englisch eingestellt haben, ihr Alexa.
Ach so, ja gut. Verdammt.
Musst du nochmal neue Kommandos geben.
Jetzt ist der Witz tot, jetzt kann ich das nicht mehr.
Okay, Punkte.
3,5.
2.
4.
Also für mich war halt gar nichts. Ich weiß nicht, was das soll. Ich selbst die zwei finde ich noch geschönt.
Ja, ich hatte, erste Hälfte war, hat mich sehr zum Lachen gebracht. Und ich lache immer einzige, noch, wenn ich an diese Szene denke.
Das Einzige, was ich wirklich ganz nett fand, war so diese zeitliche Aktualität so.
Ja.
Zum einen Corona-Pandemie und Trump-Wahl und so und das Ganze dann wirklich noch vor der Wahl ins Kino zu hauen oder beziehungsweise nicht ins Kino, sondern eben ins Streaming und das so schnell zu produzieren. Ich glaube, die Dreharbeiten waren teilweise im August oder so. Also das oder Juli, ich weiß nicht. Ja, irgendwas habe ich gelesen. Also es war ja echt schnell dann, ja. Aber ja, es hat der
Qualität. Aber es war halt auch leblos zusammengezimmert. Also,
ja.
So, okay. Lasst uns zur Droge der Wahl kommen.
Gute Idee.
Ja. Bob, was trinkst du?
Ich habe endlich wieder eine Flasche Wermut. Ich hatte einen weißen offen jetzt die ganze Zeit. Der ist jetzt leer. Und dann habe ich eine neue Flasche bestellt. Jetzt ist es wieder mal ein roter dran. Eine Flasche Belsazar Red. Wird jetzt hier, wenn ich den Anfang von diesem Schnibbel finde, geöffnet. Und dann muss es natürlich sofort Negroni geben, ist ja klar.
Ja. Welchen Gin trinkst du leer?
Das ist eine Flasche Tanqueray jetzt hier ganz Dings, aber da ist noch, das sind noch über 100 Milliliter, das mache ich nicht.
Das sind zwei große, läuft.
100 Milliliter ist okay.
Ja, oder vielleicht sind es, ich weiß es nicht, also es ist noch ein ganz schön ordentlicher Wupp da unten drin, also das trinke ich nicht leer heute.
Also ich trinke gleich 500 Milliliter.
Christoph, was trinkst du?
Ich trinke ein Bier, ein tschechisches Bier, was Velko Popovický Kozel heißt.
Was ein Zufall, das denke ich auch.
Hey! Dann machen wir es doch mal auf, genau. Das ist das Bier, was wir, ich habe, glaube ich, letzte Woche schon besprochen, was uns der Karel gebracht hat. Aus Tschechien mitgebracht hat, sein Lieblingsbier. Ist von einer Brauerei, die von einem ausgewanderten Österreicher in Tschechien gegründet wurde, was sehr passend ist, weil meine Familie auch ausgewanderte Österreicher in Tschechien waren, mal eine Zeit lang, bevor sie dann da auch ausgewandert sind, ausgewandert wurden. Und ja, ich persönlich nicht, mein Vater noch. Und ja, mit einem Ziegenbock auf dem Cover, was auch passend ist, weil Kozel heißt ja auch Ziegenbock, wie wir ja wissen.
Wie du weißt.
Vielleicht.
Genau, und das ist ein Dark Bier, also ein dunkles Bier. Ich habe es jetzt mal in ein Glas gegossen. Ich hoffe, es geht jetzt nicht kaputt. Ich habe nämlich nur Halbliter Biergläser, wo ein Weißbier drin normal ist. Ich hoffe, das macht.
Unpassend, weil es ein Lager ist, das Kozel. Aber
ja, ich probiere jetzt mal.
Ich muss erst mal ein Bild machen, bevor ich hier probiere.
Ich mach derweil mal so Rühratmo von Negroni.
Boah, es riecht auf jeden Fall schon super.
Mhm.
Ich glaube, für dich ist es nix, Stefan.
Doch.
Echt?
Also es riecht unglaublich malzig.
Ja, wahnsinnig. Es riecht wie Malzbier.
Ja, aber ich finde, es schmeckt viel herber als sonst diese dunklen malzigen Biere.
Es tut mir leid, die ihr das Foto dann seht. Ich bin ja kein Biertrinker, wie ihr wisst, und bin deswegen völlig unfähig, ein Bier einzuschenken, das auch Schaum drauf ist. Es sieht tatsächlich.
Ich habe es auch nicht geschafft.
Aus. Ah, vielleicht liegt es gar nicht an mir. Na gut.
Doch. Irgendwie erinnert mich das an so ein Urlaubsbier, dass wir irgendwo schon mal, ich meine sogar mit euch oder vielleicht auch im Center Park mit irgendwie den Tänzern. Also irgendwie erinnert mich das an Urlaub.
Also ich bin ja kein großer Biertrinker, aber mich erinnert es an meine Jugend, da habe ich manchmal dunkles Andechser getrunken. Und ich finde, wenn ich mich recht erinnere, wie das damals vor 25 Jahren geschmeckt hat, das schmeckte irgendwie so.
So oder ganz anders.
So oder ganz anders. Es war auch dunkel. Nee, ich find's gut. Mir schmeckt's.
Ja, mir schmeckt's auch.
Trinkt sich gut.
Sehr schönes Bier.
Vielen Dank, Karel. Karel hat uns noch was weiteres mitgebracht. Kann sein, dass wir jetzt gleich einen Schnitt machen müssen, weil wir so entsetzt oder geflasht oder keine Ahnung sind von dem, was uns gleich erwartet, dass wir das nicht senden können. Aber ich bin mal zuversichtlich und öffne das Paket. Das ist ein braunes Paket, ungefähr DIN A4 groß und 5 cm hoch.
Ich habe auch so eins hier.
Ja. Der Bob hat seins noch nicht. Er hat auch das Bier noch nicht.
So. Ja, deshalb, ihr spoilert mir das jetzt alles für später.
Sensationell. Ah,
oh, sehr schön, sogar mit Cutout. Fantastisch. Bob, was ist es wohl?
So ein Dings mit
so oben. So gut.
Mit dem.
Wenn ich sage, es ist sogar mit Cutout.
Irgendwas mit Schallloch?
Ja, genau. Ja, sehr schön. Meine Frau wird dich hassen, Karel.
Ja, meine wird auch nicht ganz, aber ich finde es geil.
Also, einen Ukulelenbausatz haben wir bekommen. Und zwar so zum selber Anmalen auch. Also kannst du den auch noch. Coole Sache, coole Sache. Ich bin gespannt.
Cool.
Ich bin gespannt. Muss man wirklich alles zusammen, muss man alles selbst zusammenbauen. Also da ist, ja gut, der Korpus ist schon zusammengeleimt, aber du musst oben das Ding noch draufschrauben, den Hals und die ganzen Mechaniken und sowas.
Und das Fretboard vor allen Dingen richtig aufkleben.
Ich erbitte mir jetzt ein Foto. Ich bin jetzt neugierig.
Gerne, gerne. Kommt in Kürze. Achso, da kann ich jetzt das auch nochmal. Ah, neben dem Bier, dann mache ich praktisch das gleiche nochmal. So. Okay. Ja, sehr gut. Mal gucken, wie wir das hinbekommen, das Ding zu bauen. Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich so einen Bausatz auch schon mal gekauft. Ich besitze eine Ukulele von der, das ist eine Flight, glaube ich, oder? Ich verwechsel es immer mit einer anderen Marke. Ist das eine Flight, die ich habe, Stefan?
Ja, oder eine Kala Makala?
Nee, eine Kala Makala ist nicht. Und das Problem an der ist, dass sie direkte Mechaniken hat, was ich woran ich nicht glaube.
Ich habe mit direkten Mechaniken angefangen.
Ja.
Die stimmt immer noch.
Und ich hatte wenig Spaß mit dieser Ukulele. Und zwar das Problem an direkten, es gibt zwei Probleme an direkten Mechaniken. Das eine Problem ist, dass es eigentlich gar nicht funktionieren kann. Denn, also der Unterschied ist der, was eine Mechanik ist, sollte man vielleicht erstmal erklären. Mechanik ist das, wo man oben die Saite spannt oder entspannt, um sie zu stimmen. Also diese Schraube oben am Kopf. Und eine indirekte Mechanik bedeutet, dass die Achse, in der du drehst, genau 90 Grad zu der Achse ist, auf der die Saiten aufgerödelt sind. Und dazwischen ist ein Zahnrad. Und dadurch hast du die Möglichkeit, erstens mal mit einer Übersetzung zu drehen. Das heißt, du kannst viel genauer stimmen. Also du drehst einfach viel mehr, als dass sich die Achse dreht, auf der die Saite aufgerödelt ist. Und zweitens hast du praktisch eine Bremse, gell? Also das ist durch das Zahnrad. Also die Saite kann eben nicht so leicht sich wieder verstimmen. Und bei einer direkten Mechanik, da ist das irgendwie über Reibung und dadurch, dass es mit einer Schraube befestigt ist und so. Aber also von der Idee her ist mir das nicht einleuchtend, wie das halten kann. Angeblich kann es das, wenn es gute Mechaniken sind. Und das Zweite ist eben dieses, dass man nur ganz kleine Bewegungen machen darf beim Stimmen und du hast sie eben sofort wieder verstimmt, gell? Und ich hatte eben diese Flight-Ukulele. Ich glaube, es ist eine Flight. Ich bin gerade nicht sicher, aber egal. Und mit diesen Direktmechaniken, die auch schick aussehen, jetzt mit so einem offenen Kopf, offenen Kopfplatte. Und sie hat mir nie Spaß gemacht, eben aus genau diesem Grund. Und ich habe dann irgendwann mir so einen Bausatz im Internet gekauft. Einfach nur dafür, um diese Mechaniken zu haben.
Ach so,
und habe jetzt einen anderen rausgemacht. Und, weil die viel teurer sind als so ein Bausatz.
Okay.
Und diese Mechaniken, das ist ja das Tolle bei der indirekten Mechanik, selbst wenn das eine relativ niederpreisige und niederwertige ist, durch diese Umlenkung um 90 Grad, ist auch eine schlechte Mechanik vertretbar, ja? Also funktioniert, was bei einer direkten Mechanik eben nicht so ist. Und obwohl meine Ukulele relativ, also es ist schon vergleichsweise hochpreisig, die hat 170 Euro gekostet, mich gekostet, und zwar eine gebrauchte, also die hat neu, kostet die irgendwo um die 230, 240 Euro, glaube ich, sowas. Und die habe ich jetzt eben im Endeffekt misshandelt, indem ich ihr billigst indirekte Mechaniken dran gepratzelt habe, was auch gar nicht so einfach war, weil die Bohrung nicht die gleiche war und so, aber egal, also sogar, die haben sogar ein bisschen Spiel oben in der Bohrung, völlig egal, sie funktionieren trotzdem und seitdem spiele ich die Ukulele, also
okay.
Ja, deswegen habe ich auch schon mal so einen Bausatz, aber ich habe die Ukulele nie zusammengebaut, weil die hat ja keine Mechaniken. Jetzt habe ich tatsächlich einen Bausatz, der komplett ist. Und den werde ich zusammenbauen und bemalen.
Bemalen, ja. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich male ja nicht so gut. Aber vielleicht kann ich da meine Gattin von überzeugen.
Tochter.
Tochter, oh, das ist eine gute Idee. Die Kinder eine Ukulele bemalen lassen.
Es wird sehr wild.
Das war gar da hast du hinterher eine wilde Ukulele, da ist doch nichts gegen zu sagen.
Mhm. Überhaupt nicht.
So eine Fingerfarbe. Sehr gute Idee.
Ja, Fingerfarben könntest du viel drauftragen und dann schwingt es nicht mehr ordentlich, oder?
Ja, oder es hält nicht und geht dann ab und verfärbt dir die Jacke und so.
Das Problem ist, wenn ich die jetzt anfangen lasse, eine Ukulele zu bemalen, dann ist halt klar, dass alle anderen auch bemalt werden können.
Ja, das ist das Problem.
Ja, da gebe ich dir recht, das ist ein guter Punkt.
Also, ach, nein. Naja, wir werden Fotos posten, wenn wir damit fertig sind.
Auf jeden Fall. Achso, ich muss das andere Foto posten, damit der Bob das sehen kann. Ich hab fast vergessen.
Ja.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank. Total cool. Echt. Wie geht's weiter? Du hast abgeschnitten geschaut. Einen Film nach einem Buch von Sebastian Fitzek. Und mich
du jetzt auch geschaut.
Überzeugt, den auch zu schauen. Also. Und ich habe ihn auch geschaut. Und ich dachte noch so, ich habe ihn gestern Abend angefangen oder gestern Nachmittag und dachte so, ich weiß nicht, ob ich den fertig schaue. Ich hatte dann noch kurz Kontakt mit unserem Hörer Williams und der so, ja gut, das sind ja zwei Etappen, heute und morgen und dann hast du für die Sendung fertig. Ich habe ihn dann gestern noch komplett durchgeschaut. Er hat mich ganz schön gefangen. Krasser Film.
Ja, fand ich auch.
Möchtest du kurz?
Ja. Das
ist schwierig ohne Spoiler, gell?
Ja, ist ein bisschen schwierig. Also es handelt von einem Pathologen, gespielt von Moritz Bleibtreu.
Der mit mir in meiner ersten Sneak war.
Hä? Wie? Der saß auch mit drin, oder?
In meinem ersten Sneak kam doch Knockin' on Heaven's Door und da war der da.
Ach, stimmt. Und der wird ein bisschen was kann man schon spoilern. Der wird offensichtlich von einem Serien
ja, man kann
irgendwas ja. Verbrecher Mörder, Entführer, wie auch immer, wird er gezwungen zu ermitteln in einem Katz-und-Maus-Spiel. Es taucht eine Leiche am Strand von Helgoland auf, die von einer jungen Frau gefunden wird, die ich vorher nur in dieser hier, ah, wie hieß diese Serie mit Ullmann und
Jerks.
Und genau, Jerks. Der andere in der andere Hauptdarsteller in Jerks, dessen Namen jetzt entfallen ist, der spielt auch hier wieder mit, was ein bisschen lustig ist.
Faryadim.
Mit dem türkischen. Genau, Faryadim, genau. Ja, und die findet eben diese Leiche und telefoniert dann mit dem Moritz Bleibtreu und wird im Endeffekt von dem überredet, mit an dieser, ja, an dieser Ermittlung teilzunehmen oder an diesem Ausgeliefertsein dem Verbrecher, Entführer, Killer gegen, ja. Und er macht sich auf dem Weg zu ihr. Das Problem ist, dass auch noch ein Sturm aufzieht über Helgoland, weshalb Helgoland von der Außenwelt abgeschnitten ist, was eine Erklärung des Titels ist. Die andere ist die, dass er ja ein Pathologe ist und da eben auch Teile von Körpern abschneiden muss. Sie dann auch, weil sie dann halt eine pathologische Untersuchungen vornehmen muss auf Helgoland, fernmündlich durchs Telefon, durch ihn angeleitet. Ja, und so ist es dann ein lustiges Katz-und-Maus-Spiel. Ziemlich spannend, ziemlich düster.
Und also, was ich krass fand, es war halt von der ersten Szene an quasi spannend.
Ja, das stimmt.
Also sie ist da auf Helgoland und irgendwie ist düster und Sturm und alles und es ist sofort Druck drauf.
Obwohl das eine komische Story ist, das mit ihrer Hintergrundgeschichte, wo ich dann die ganz lange dann auch gar nicht weiterverfolgt wird, wo einem oder mir nicht klar war, so, für was wurde das eigentlich erzählt? Hat das noch eine Bedeutung? Kommt da noch was? Oder es war irgendwie strange, fand ich.
Ja.
Aber
vielleicht ist es im Buch intensiver.
Keine Ahnung. Also, aber ergibt schon alles Sinn irgendwie. Also es ist sehr spannend. Es ist ein toller Thriller. Ja, halt so eine Schnitzeljagd. Bisschen überkonstruiert.
Ja, und ein bisschen viel Wissen durch den Täter. Also der hat an zwei, drei Stellen Glück und dann weiß er noch echt viel. Und Das hat mir dann am Schluss so ein bisschen so, boah, ja, okay, das jetzt auch noch, bitte. Es wäre nicht notwendig gewesen.
Ja, was mir auch ein bisschen zu viel war, dass der Bösewicht durch Lars Eidinger dargestellt wurde, der halt so stark auf diese Bösewichtsrolle mittlerweile festgelegt ist, ja sogar in der sogar als Person, ja, also sogar als Kunst-Privatperson. Also ich weiß nicht, inwieweit euch das geläufig ist.
Nee, was meinst du damit?
Der ist halt so ein bisschen so ein Allround-Künstler und gefällt sich so in der Rolle des Provozierenden. Der hat zum Beispiel so eine Fotoreihe gemacht, wo er so irgendwie, das war, ich weiß nicht, ob als Obdachloser oder so, wo er irgendwie so Konsumgesellschaft und Obdachlossein irgendwie kombiniert hat und es wurde ihm ziemlich übel genommen und da hat er dann, das hat er dann so drauf rausgeredet, ja, ist halt Kunst und das konnte man aber schon auch menschenverachtend verstehen und so. Also der bricht halt gerne so ein bisschen mit Konventionen und spielt halt in Filmen in der Regel, hat er, glaube ich, in zwei Tatorten sogar auch, in so Wiederholungstatorten, also beziehungsweise so serielle Doppelfolgen-Tatorten, hat er so ein Ultra-Bösewicht gespielt. Und da ist er, finde ich, mittlerweile zu stark drauf festgelegt. Also mittlerweile ist es so, wenn du den irgendwo siehst in einem Film, weißt du, okay, das ist der Killer und der ist richtig durchgeknallt. Und ja, so ist es halt hier auch. Das ist,
aber er ist schon einfach ein verdammt guter Schauspieler, das muss man halt sagen.
Ja, natürlich ist der super, aber gut, vielleicht spielt er dann zum Teil auch, aber eben doch auch ein bisschen sich selbst, gell? Er gefällt sich halt zu sehr in dieser Psychopathenrolle.
Ja, und es ist halt echt schade, wenn du weißt, so, ja, okay, der ist es.
Ja, genau.
Und dann, ja. Okay, hier war es jetzt nicht so überraschend, aber
Das ist wie letzte Woche, so wenn du Michael Shannon siehst, weißt du auch, die Figur hat nicht alle Latten am Zaun. Also.
Was?
Ja, genau.
Okay, aber kann man trotzdem gut gucken.
Ja, ist total spannend und ja, wenn man, also ist nichts für Leute, die irgendwie bei Obduktionen schwache Nerven haben. Also da musst du schon zugucken können bei sowas.
Es wird
ist schon
sehr explizit. Ist schon derb. Also man sieht da echt genau zu viel oder viel.
Ich meine, klar, es sind Leichen, aber das kann auch nicht jeder zuschauen, wie eben so ein Leichnamkopf auf links gemacht wird, ja. Und zwar wirklich links gemacht. Ey. Das ist schon sehr derb.
Sind super Modelle, die verwenden.
Ja, ja. Oh, so echt heftig. Ja. So, das ist der Zungengrund. Reiß den einfach raus.
Genau, den kannst du rausschneiden. Okay.
So, jetzt nimmst du den Hautlapp und klappst es einfach hoch. So im Gesicht, gell? So, oh. Wirklich heftig. Ja. Nee, aber ist cool. Also ein cooler Film. Ist halt schon irgendwo vom Gefühl her, ja, ist wie ein Tatort oder wie ein deutscher Krimi halt, aber ein bisschen hochgedreht. Also ist alles so ein bisschen, wodurch er ein bisschen überkonstruiert wird, aber wodurch er halt auch einfach, ja, ein ordentlicher Thriller wird, der mit einem Standard Denzel Washington Thriller schon mithalten kann irgendwie. Also ich finde, ja, der kann schon was.
Ja, das war ja vorher ein Buch. Ich weiß nicht, hast du da irgendwie Fitzek schon mal gelesen?
Keine Ahnung. Nee, null.
Null. Bob? Bist du noch da?
Ja.
Achso.
Nein, habe ich nicht.
Okay. Ich habe, glaube ich, zwei Bücher von ihm gelesen, die auch echt ultra spannend sind. Ich hatte mich gestern nur mit Willems kurz zu ausgetauscht, weil hatte ich ja vorhin schon erzählt. Und da kamen wir eben auf die Unterhaltung Buch versus Film. Wie ist es bei euch? Wenn ihr ein Buch gelesen habt, schaut ihr den Film? Schaut ihr den Film gern? Schaut ihr lieber erst Film, dann Buch oder umgekehrt oder gar nicht? Oder wisst ihr nicht, was Lesen ist? Was?
Ich lese tatsächlich ziemlich wenig. Mir würde jetzt kein Beispiel einfallen, wo ich das schon mal gemacht hätte. Ja, doch, gut, so Herr der Ringe und sowas, aber es ist für mich, das sind zwei verschiedene Arten von Medium und es ist für mich eigentlich nicht relevant, ob ich da den Film schon mal gesehen habe. Also mir macht es grundsätzlich nicht so viel aus, gespoilert zu werden. Deswegen macht es mir auch nicht so viel aus, wenn ich die Story schon kenne. Aber das ist mir jetzt eigentlich.
Ich mag eigentlich, also ich lese auch nicht mehr so wahnsinnig viele Romane, aber wenn es so ist, dann ist mir das eigentlich egal. Ich finde da immer beides schön. Also klar, wenn man sich selber Bilder gemacht hat, wenn man das Buch gelesen hat und die Bilder, die der Regisseur dann gefunden hat, sind ganz andere, dann stößt dann das erstmal vom Kopf. Aber trotzdem mag ich das oft, dass dann sozusagen meine Geschichte, die in meinem Kopf ist, zum Leben erweckt wird. Und vielleicht ist sie dann anders. Manchmal ist das besser, manchmal ist das blöder, aber egal. Und andersrum mag ich es aber auch, weil da habe ich dann das Gefühl, ich habe einen Film gesehen und vielleicht ist der cool. Und dann habe ich Lust, das Buch zu lesen, weil ich dann weiß, das Buch hat viel, viel mehr Seiten, als der Film Drehbuchseiten hatte. Und da wird viel mehr Detail drin sein und da ist noch so viel, was auf mich wartet. Und deshalb gehe ich eigentlich beide Richtungen gern.
Okay. Also ich glaube, die Richtung gehe ich eher nicht, dass ich vom Film zum Buch gehe.
Ja, das würde ich auch nicht machen.
Weil dann ist es halt doch schon sehr, also dann, weißt du, du brauchst halt, um ein Buch zu lesen, brauchst du viel länger und kennst dann die Story schon. Das ist bei einem Film, der irgendwie mal anderthalb Stunden dauert oder vielleicht auch ein bisschen länger, macht mir das nichts. Aber also, ob ich wirklich eine Woche oder mehrere Wochen ein Buch lesen würde, wo ich die Story schon komplett kenne durch den Film, weiß ich nicht, ob ich das mal, also habe ich glaube ich ja nie
gesehen. Das habe ich zum Beispiel bei Expanse jetzt gemacht, da habe ich angefangen, die Bücher zu lesen, zugegebenermaßen in der aktuellen Situation mit zwei Kindern, ich bin irgendwo versackt und komme nicht weiter im Moment und bin auch noch nicht so wahnsinnig weit gekommen, aber die Idee ist schon so, das war eine Welt, in der ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe und ich will da mehr drin sein. Und deshalb lese ich jetzt die Bücher, weil die halt noch viel, viel komplexer sind als die runtergedampfte Geschichte, die in der Serie drin war. Und von daher fand ich das bis dahin, wo ich jetzt bin, erstmal ganz gut.
Stefan?
Ja?
Ist das bei deiner Ukulele, hast du die schon ausgepackt?
Ich habe kurz
Themenwechsel.
Ich habe kurz reingeguckt und mir alle Sachen angeguckt und dann habe ich sie wieder weggepackt.
Wenn du die diesen Holz Dübel, der Korpus und Hals verbinden soll, da muss sicher noch Leim dazu, sonst geht das nicht.
Ja.
Und das wird immer noch liedschäftig sein, aber wenn du das zusammen machst und den, ist es dann bei dir auch, dass der Hals einen Versatz hat zum Korpus? Was strange ist, weil da kommt ja dann das Griffbrett drauf und es steht dann praktisch überm Korpus so ein bisschen hoch. Ist das bei dir auch?
So weit habe ich noch nicht gebastelt. Ich war jetzt konzentriert auf die Sendung.
Ich dachte auch, dass er jetzt sowas sagt wie, wenn du dann da Leim dazwischen hast und das dann oben angemalt hast, dann sieht man, dass das...
Nee, konzentriert auf die Sendung bin ich selten. Also das kann mir nicht passieren. Okay, ja, ich merke schon, das wird lustig, das hinzupratzeln.
Du musst das noch abfeilen. Ja. Bestimmt musst du das abfeilen.
Ja, dann geht es mit dem Griffbrett nicht mehr, weil dann ist es ja gebogen. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen cheesy, das ist so gedacht. Die Erklärung ist ja auch komplett in Chinesisch.
Naja, und Englisch.
Auch auf Englisch. Chinesisch und Englisch. Ja, use also wood denn. Glue to stick the ukulele neck and body together, genau.
Du musst das mit so einem kasachischen Akzent vorlesen, sonst geht das nicht. Das ist wirklich vielleicht das Lustigste an dem Film, der kasachische Akzent. So, also, habt ihr schon euch zu abschnittlich geäußert?
Wenn man das aushalten kann,
super.
Was wir erzählt haben, anschauen. Ist echt spannender Film.
Ja, absolut.
Das führt uns direkt zu Rebecca.
Muss man das so betonen?
Ja.
Okay.
Das ist, als wir irgendwie, da war Jenny noch schwanger und wir haben gerade über Namen diskutiert und irgendwo in einer anderen Familie wurde auch über Namen diskutiert und irgendjemand schlug Rebecca vor als Namen und da habe ich dann dieses, also Rebecca halt, Rebecca, Becker, 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 Becker und da war Rebecca durch. Nicht nur in unserer Familie.
Manchmal kann man Namen so schnell vernichten.
Ja, das stimmt. Bei uns gab es auch in meiner Kindheit gab es auch eine Rebecca, gab es nur eine Rebecca, die ich kannte und die war auch so grob, dass ich nie auf die Idee kommen würde, ein Kind Rebecca zu nennen.
Grob ist einfach so ein
fiese Unsere Hörerinnen, die Rebecca heißen, haben sich jetzt hier für immer verabschiedet. Tut mir leid. War schön, euch zu kennen.
Wir sprechen jetzt jedenfalls über Rebecca, den
für eine sehr hübsche Rebecca.
Ach nee. Film von, mit welchem möchtest du anfangen? Wir haben zwei Filme zur Auswahl. Einmal Rebecca von 1940 und einmal von 2020, dem Remake des alten Alfred Hitchcock-Klassikers. Alter, in dem Bier ist Alkohol drin.
Echt? Wie viel sind da drin?
3,5%, gar nicht so viel, aber irgendwie macht's meine Zunge durcheinander.
9,5% ist da drin, steht da. Hm? Hinten steht alles Mögliche drauf und dann 9,55%.
Bei mir steht Alt 3,5.
Ja, 3,8.
3,8, ja.
Ja, aber oben steht 9,55. Extrakt u osnovnoj Sladovini, 9,55.
Also eine zweite Prozentzahl von dem Bier könnte die Stammwürze sein.
Ja, genau. Extrakt Sladovni, ja, das könnte die Stammwürze sein, du hast recht. 9,55% ist das dann viel oder wenig? Ein leihenhafter
Einwurf.
Okay, also es hat nicht so viel. Das wäre ja heftig, 9%. Nee, hat es aber nicht. Würde mehr schmecken.
Aber auch. Starkbiere mit so um die 10% gibt es durchaus.
Ja, hätte ich neulich fast gekauft und bin dann aber zurückgeschreckt, weil es irgendwie einen krassen Fantasiepreis gekostet hat. Das war mir nicht so klar.
Über wie viel reden wir denn?
Irgendwie 4,50 Euro für 0,3 oder sowas, ah, meine ich. Krass, ja.
Wow.
Es war, na, vielleicht war es auch 0,5, aber es war auf jeden Fall so mehr, als ich so nur aus Neugier, um es mal zu probieren, außer ich bin jetzt in einem Restaurant oder so, aber für im Getränkemarkt eine Flasche Bier für 4,50, schon so wow.
Das ist schon hart. Heftig.
Ja, das ist schon hart. Ja. Diese Nerdbiere, so die ganzen IPAs und so, die kosten ja in der Regel so 2,50 für 0,3. Und das ist schon, also ich habe mal den Fehler gemacht, ohne darüber nachzudenken, so eine Grillparty mit sowas auszustatten. Und an der Kasse habe ich auch kurz geschluckt, als der Mann den Preis gesagt hat. Aber da war dann Augen zu und durch.
Ja, das war 4 Flaschen Bier, 20 Euro. Was?
Ja, genau.
Ja, aber wenn du eine Grillparty ausstattest, sind es nicht 4 Flaschen. Ne? Das ist
ja, genau. So, wie 200 Euro, wie teuer war denn das Fleisch? Ja, nee, das Fleisch war billig. nee, das war, ich glaube, das ist von einer der hier ansässigen kleinen Brauereien. Lass es Glab gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau. So grundsätzlich sympathische Brauerei. Und die haben eben so eine Range, ich glaube, so 4 verschiedene solche Biere. So IPA und so irgendwelche Bock-Varianten. Wenn ich das nächste Mal dort bin, gucke ich mal, was das genau war. Und dann habe ich so mir das durchgelesen, was da steht. Und so, ah, ganz interessant. Naja, dann nehme ich mal das mit. Und dann habe ich gesehen, dass die sehr unterschiedlich viel kosten. Da war tatsächlich auch, ich glaube, ein oder zwei Biere, die so 2,50 gekostet haben. Und dann aber eben auch zwei, die irgendwie 4,50 oder sogar noch mehr gekostet haben. Also völlig irre. Aber ich glaube, die hatten auch so 8% oder sowas. Naja. Brauchst dann natürlich auch nicht so viel Bier. Bist schneller betrunken.
Definitiv.
So, also ich rede
zurück über Rebecca. Zu Rebecca.
Genau. Rebecca 2020 rede ich erstmal, weil den habe ich auch als erstes gesehen. Ja, Rebecca ist ein Alfred Hitchcock-Film von 1940, der alte, der 1940er Film, nach einer Vorlage von einem Roman von Daphne du Maurier. Ist jetzt von Netflix oder ist jetzt in der Netflix-Produktion neu verfilmt worden. Mit einer jungen Schauspielerin, deren Namen ich leider nicht aufgeschrieben habe, die ich aus Downton Abbey kenne. Das ist die jüngste von den Downton Abbey-Prinzessinnen.
Lily James.
Ja. Jetzt ist die Frage, wie weit spoilere ich den Film? Der ist halt uralt, deswegen ist es theoretisch vertretbar, ihn zu spoilern, finde ich, aber das ist halt immer die Frage. Ja? Ja, doch, ich muss ihn ein bisschen spoilern, es hilft nichts. Sonst kann ich die Hauptproblematik, über die ich eigentlich reden will, nicht besprechen.
Also wer den Film schauen will und nichts hören will, einfach eine Kapitelmarke weiterspringen.
Genau. Ich lasse euch auch noch genug Zeit, das zu tun, denn am Anfang rede ich unsinniges, beziehungsweise unwichtiges Zeug. Es handelt von einer jungen Frau, die...
du würdest sowas nie tun.
Die eine Begleitdame einer älteren Frau ist oder eine Gesellschafterin, nennt sich das, glaube ich.
Kann sagen, was ist denn eine Begleitdame?
Ich glaube, Gesellschafterin, die einfach nur da ist, die Frau, die alte Dame zu begleiten, damit sie Gesellschaft hat.
Ach, sowas auch.
Und,
du willst so eine junge Gesellschaft. Das ist schon klar.
Ach, sowas willst du auch.
Ach so. Ja, hätte ich das dazu sagen
müssen. Willst du sowas sein oder sowas haben?
Ich sag jetzt gar nichts mehr.
Also wenn du sowas sein willst, da gibt es Richard Gere-Filme, die das darstellen. American Gigolo. So. Und das spielt also irgendwo erste Hälfte 20. Jahrhundert in Monte Carlo. Und die junge Dame lernt dann einen jungen Witwer kennen, der sehr bekannt ist. Der Herr de Winter, Mr. de Winter, Ich weiß nicht, ob das einen Bezug hat zu der Lady de Winter in den Musketieren, die ja dort der, der Bösewicht ist. Könnte ich mir gut vorstellen, dass, es das, dass das Absicht ist von der Daphne du Maurier. Und die verliebt sich in den und reißt den auf und heiratet den. Oder er heiratet sie. Und er nimmt sie mit auf seine auf seinen Landsitz, Mandalay. Und auf diesem Landsitz lebt unter anderem eine Haushälterin. So, und jetzt beginnt der Spoilerteil. der Herr de Winter war schon mal verheiratet mit Rebecca. Und diese Rebecca spukt noch herum in diesem Landsitz, spukt im übertragenen Sinne. Also das ist einem zum Teil nicht klar, ob es hier um eine Gespenstergeschichte, Spukgeschichte geht. Also sowohl in dem neuen Film als auch im alten Film nicht. Oder ob das so psychomäßig, ob die sich das einbildet, ob, ob die, ja, ob das alles, alles irgendwie Einbildung ist. Und sie, ihr Ehemann entwickelt sich relativ schnell zum ziemlichen Arsch, der sie schlecht behandelt. Und sie hat das die ganze Zeit das Gefühl, dass sie, dass er halt nicht über diese die Lady de Winter hinweg ist. Kleine Anmerkung übrigens, unsere Protagonistin hat keinen Namen, weder im Buch noch im ersten Film noch in diesem Film jetzt. Also die wäre natürlich die neue Mrs. de Winter, aber wir wissen nicht, wie sie vorher hieß, wir wissen nicht, wie sie mit Vornamen hieß. Ich glaube, sie wird sogar nicht mal neue Mrs. de Winter genannt. Ja, vielleicht, doch, vielleicht. Doch, wird, doch, das wird sie. Aber sie wird auch, glaube ich, im Abspann als die, die Frau ohne Namen oder sowas bezeichnet.
Ja, Miss de Winter wahrscheinlich, so. Oder?
Ja, oder neue Miss de Winter. Und die Haushälterin ist, hat offensichtlich eine enge Beziehung zur, zur ehemaligen, also zu Rebecca gehabt. Und die, die neue Miss de Winter hat also das Gefühl, dass ihr, ihr Mann nicht über Rebecca hinweg ist und dass, dass er sie halt immer noch liebt und dass das halt, ja, dass ihre Ehe auf tönernen Füßen steht und so. Stellt sich raus, Rebecca ist unter seltsamen Umständen ums Leben gekommen und es ist nicht ganz klar, ob sie umgebracht wurde von ihrem Mann. Darum geht es dann zum Teil auch. Die Leiche taucht dann wieder auf und es beginnt ein Prozess und ja, ist ein bisschen unklar, ob sie halt umgebracht wurde von ihrem Mann. Und, das ist jetzt der Hauptspoiler, es stellt sich heraus, die Lady de Winter, also Rebecca, wurde gar nicht so geliebt von ihrem Mann, sondern eigentlich eher gehasst, weil sie nämlich ein ziemliches Miststück war, ein promiskuitives, und ihn halt Hörner aufgesetzt hat, wo es nur ging. So, und jetzt sind wir bei dem Teil, den ich nicht verstanden habe. Denn...
Okay.
Der Film, also auch der alte Film, hatte, sagt man, homosexuelle, eine homosexuelle, sexuellen Subtext, also lesbischen Subtext, bezogen auf die Haushälterin und die Rebecca. Dieser Subtext ist, ich habe den alten Film ja mittlerweile auch gesehen, jedenfalls in großen Teilen. Ich habe ein bisschen, bin ich gesprungen darin, weil ich ihn zum Teil unerträglich fand, aber dazu gleich mehr. Dieser Subtext ist im neuen Film noch deutlicher, weil man sowas halt heute einfach viel deutlicher darstellen kann. Und ich habe gelesen, dass der eben eine, ja, das ist so ein, wie so ein Kultfilm in der queeren Szene sei, also der alte jedenfalls. Und also vielleicht mag man mich da aufklären, ich verstehe nicht so ganz weswegen, weil ich finde den krass homophob. Also deswegen habe ich den alten Film jetzt auch nochmal geschaut, oder was heißt nochmal, ich habe ihn geschaut, weil ich sehen wollte, ob das im alten anders dargestellt wurde, weil der neue, die, die, es besteht halt praktisch dieser Gegensatz von dieser jungen Ehe, die sehr klassisch und sehr konservativ ist. Im alten Film so konservativ, dass es eigentlich nicht erträglich ist. Also die junge Mrs. De Winter himmelt ihren Mann die ganze Zeit an und macht immer genau das, was er von ihr will und ist halt sowas von devot. Also es ist wirklich ekelhaft. Also eben gar nicht mehr heutiges Frauenbild. Also wirklich furchtbar. Und auf der anderen Seite ist halt die ehemalige oder die verstorbene Mrs. De Winter, die halt ein unfassbares Miststück gewesen ist, also sadistisch und also im Buch wird sie auch als sadistisch dargestellt, da quält sie ein Pferd und macht dann auch noch dumme Sprüche darüber und so und es, also so mit dem Unterton, ja, wenn du lesbisch bist, dann bist du halt bist du pervers in irgendeiner Weise, gell? Also das kommt da irgendwie so durch und hast dann den Tod auch verdient und das alles schwingt da so mit. Ja, es ist ein Beispiel für das Aufbrechen von diesen Rollen und dass man eben auch anders leben kann, aber es wird eigentlich eher verurteilt und es wird absolutes promiskuitives Miststück dargestellt. Total seltsam. Und die letzte Szene im neuen Film endet in Kairo, was habe ich mittlerweile gelesen, was manche Leute verstört hat, wie ich finde, überhaupt unverständlicherweise. Kairo ist ein Codewort gewesen bei Daphne du Maurier, weil Daphne du Maurier war selbst bisexuell wohl und die hat für ihre homosexuellen Neigungen hat die als Codewort Venedig benutzt und für ihre heterosexuelle Seite Kairo. Und dieser Film endet halt als Happy End in Kairo. Also der endet im komplett heterosexuellen Happy End-dich konnotiert. Also auch da eine ganz klare Wertung, wie sie in einem aktuellen Film schon irgendwie verstörend ist.
Ja, seltsam.
Genau, total seltsam. Was die Schauwerte angeht, der neue Film schaut sich gut an, ist ein schöner Kitsch. Also man kann ihn auch als schönen Kitsch-Schauer-Film sehen, aber dieser Subtext, den man nicht sehen muss, den kann man schon auch ignorieren. Also wenn man ihn sehen will, dann sieht man ihn halt, ja. Aber der ist schon strange und ich verstehe nicht, warum der alte Film so in der queeren Szene irgendeinen Belang hat, weil es ist echt sehr dezent erzählt und wenn man das sehen will, dann ist es echt abwertend. Also ich verstehe es nicht ganz. Oder ich habe zu wenig über die queere Rezeption gelesen. Das kann natürlich sein. Ja, strange. Ganz strange.
Okay, vielleicht haben wir aber einen Hörer oder eine Hörerin, die der dir den Film mal erklären kann.
Ja, das fände ich nett.
Würdest du ihn trotzdem empfehlen?
Den alten nicht. Ich finde, der ist, auch wenn er Hitchcock ist, und ich weiß, Hitchcock ist irgendwie eine heilige Kuh und darf man nicht, aber der ist halt, der ist nicht mehr in der Zeit, als der ist wirklich aus der Zeit gefallen. Und auch wenn er
Oscar gewonnen ersten, hat. Oder? Der ist doch.
Ja, Oscar für besten Film hat er gewonnen, ja. Das ist schon einer der größeren Filme von ihm oder besseren, sagt man. Ich weiß nicht, ob der ein früher oder ein später Film ist. Aber das ist, also der, ich finde, den kann man nicht mehr schauen. Das Frauenbild ist furchtbar. Und den neuen Film, ja, ich finde, ohne diesen Subtext hat er schon Schauwerte und schaut sich gut weg. Und lustig, die Tante, die Frau, bei der sie angestellt ist am Anfang, das ist die Tante Lydia aus Handmaid's Tale, wo ich ein bisschen gebraucht habe, bis ich habe gesagt, die kenne ich doch. Ja, noch ein Querverweis, wo ich auch nicht weiß, ob es Zufall ist, wahrscheinlich ist nichts Zufall, ist, ich habe ja gesagt, sie ist eine Darstellerin, die ich aus Downton Abbey kenne. Die Verknüpfung geht auch in die andere Richtung, denn es einer der Angestellten auf Mandalay heißt Mr. Crowley, was der Familienname von den Besitzern von Downton Abbey ist. wo ich mich auch frage, so, ist das Zufall, kann das Zufall sein? Ich weiß es nicht. Glaub's eigentlich nicht. Ja, vielleicht ist es auch Zufall, was weiß ich. Also es ist schon, der Film, der alte Film und der, das Buch, die sind schon, die haben einen Impact gehabt auf die Kulturgeschichte, keine Frage. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Impact verstanden habe. Ja.
Okay.
Ich weiß nicht, ob man das gucken muss.
Also, Rebecca, vielleicht aber auch eher nicht.
Ja, vielleicht aber auch eher nicht, genau.
Genau, aber ich denke, jetzt hat man schon ein ganz gutes Gefühl, was einen da erwarten könnte. Naja, sehr schön. Das war's soweit mit den Filmthemen. Was haben wir jetzt?
Wir könnten über Essen reden.
Wir haben lange nicht mehr über Essen geredet.
Ich hab Rosenkohl endlich gemocht, neulich. Zum ersten Mal. Zum ersten Mal gemocht. Nach 42 Jahren.
Was ist passiert? War da Whisky drüber oder was ist da los?
Nee, ich habe es einfach selbst zubereitet und alle, die mir es bisher zubereitet haben, die konnten es einfach nicht.
Das ist A, sehr wahrscheinlich und B, aber das hilft immer sehr. Wenn man Sachen selber kocht, findet man sie erstaunlich besser.
Nee, wahrscheinlich, ja, also ich habe ja so eine neue Tradition eingeführt bei uns, nämlich, dass ich sonntags immer einen Sonntagsbraten mache. Das haben wir jetzt schon die dritte Woche in Folge gemacht.
Und
das gefällt mir sehr gut. Ich versuche es möglichst unterschiedlich zu machen. Also ich werde wahrscheinlich jetzt nächste Woche mal bei uns zum türkischen Supermarkt gehen und mir einen Hammel kaufen. Also nicht einen ganzen, sondern irgendwie einen Braten. Die erste Woche habe ich einen Rinderbraten, so in Rotwein und so relativ klassisch gemacht. Die zweite Woche habe ich einen Schweinebraten gemacht. In der Biersoße. Und jetzt diese Woche habe ich.
Das fällt auch unter ziemlich klassisch.
Ja, ja, klar, ist auch total klassisch. Im Moment bin ich noch im klassischen Bereich, klar. Und jetzt diese Woche habe ich eine Ochsenwade gemacht. Und habe die Soße, das war schon ein bisschen, da habe ich schon selber ein bisschen dran gedreht, weil nämlich im Rezept, das war eigentlich ein Rezept für ein Kalb, aber ich mag keine Babytiere auf dem Teller haben. Deswegen habe ich eben die Ochsenwade genommen. Nee, Moment mal. Ach nee, ich bin schon in der vierten Woche. Nee, ich erzähle Blödsinn. Die Ochsenwade hatte ich letzte Woche. Nee, und diese Woche habe ich Pute genommen statt Kalb. Das war so ein bisschen, hatte so ein bisschen was Asiatisches, war so mit Ingwer und so und da sollte man ein Chutney dazu machen und ich mag kein Chutney und deswegen habe ich dann Teile des Chutneys habe ich auch in die Soße integriert, was ziemlich gut funktioniert hat. Die Idee des Bratens war die, dass der Braten mit einer Mischung aus Quittengelee und allen möglichen Kräutern bestrichen ist, was sich gut trifft, weil Quittengelee habe ich zufällig. Als Beilage ist mir im Lidl Rosenkohl über den Weg gelaufen. Und ich dachte, also jetzt muss ich doch mal selber Rosenkohl machen. Weil das war halt immer das Gemüse, was ich nie leiden konnte. Also schon als Kind nicht und auch also dieses Bittere vom
gerade
Rosenkohl.
Als Kind nicht,
und,
oder?
Nee, genau, gerade als Kind nicht, aber auch als Erwachsener. Also ich so richtig, also es gab es schon hin und wieder mal, ist mir aufgefallen, wenn Rosenkohl sehr verkocht ist, dass er mir dann manchmal ganz okay schmeckt. Und deswegen habe ich eben jetzt dann Rosenkohl gemacht, habe nicht nur ins Kochbuch geschaut, sondern habe auch das gegoogelt, wie man das Bittere aus dem Rosenkohl rauskriegt. Und das war sehr gut, dass ich das gemacht habe, weil im Kochbuch steht da einfach zu wenig darüber. Und ich habe dann im Internet ein paar Tricks.
Und was ist das Geheimnis?
Also das Geheimnis ist einmal, dass du ziemlich gut putzt, also dass du die äußeren Blätter wegmachst, diese grünen. Und ich glaube, das ist das Relevanteste, dass du ihn so 5 Minuten kochst, ich habe eher ein bisschen länger, eher 10 Minuten gekocht, und dann das Wasser wegschüttest, also auch in normalem Wasser, nicht in Salzwasser, sondern ganz in normalem Wasser, Süßwasser. Und dann das Wasser wegschüttest, weil da die Bitterstoffe zum Großteil drin sind, weil die am Anfang wohl gelöst werden. Und dann nochmal in Salzwasser in das du auch ein bisschen Zucker reinmachst, was dann auch wieder der Bitterkeit entgegenwirkt. Und das hat sehr gut funktioniert. Und ich habe länger gekocht auch, als im Rezept steht, weil ich das auch weiß, dass ich das nicht mag, wenn der Rosenkohl Biss hat, sondern ich mag das, wenn er weich ist. Auch wenn es wahrscheinlich ein Sakrileg ist, mir egal. Also bei mir wird der eher so ein bisschen cremig. Und dann habe ich ihn am Ende die Hälfte rausgenommen und dann noch angebraten in Butter und Speck. Und die andere Hälfte habe ich einfach nur gekocht und habe sie dann abgegossen und habe ein bisschen Butter drauf gemacht, sodass ich zwei Versionen von dem Rosenkohl hatte und beide waren ziemlich gut. Aber machen so krass massive Blähungen. Also es ist, es ist echt schmerzhaft.
Ich habe jetzt
die
ganze
Zeit. Wenn ihr die Originaltonspur unserer Aufnahme hören könntet.
Ja, und die Geruchsspur vor allem.
Die Geruchsspur. Als du jetzt vorhin gesagt hast, dass du ihn länger gekocht hast, weil er weich wird und er wird cremig, habe ich jetzt weiter zugehört und habe gedacht, gleich kommt der Moment, wo er sagt, und dann habe ich alles püriert. Aber kann nicht.
Ja. Hätte man machen können. Gute Idee. Rosenkohl pürieren.
Mit dem Speck zusammen.
Ja, das mache ich bei meinen Braten, aber in der Regel auch, dass ich dann das ganze Gemüse am Ende durchpüriere und dann so eine ganz cremige Soße habe. Und da ist oft auch Speck mit dabei, den ich auch mit püriere. Drauf geschissen. Das schafft der Pürierer schon.
Ja, klar.
Das muss das Boot abkönnen. So, der Herr Perner geht jetzt auch unter die Kopf. Wo kriegst du deine Rezepte her?
Ja, bisher ganz banal Kochbuch, beziehungsweise die Therese hat so zwei kleine Kochbüchlein, die heißen beide Sonntagsbraten, aber mit denen werde ich irgendwann durch sein, also ich muss mir was überlegen, ob ich mir ein Bratenbuch kaufe, ein großes, keine Ahnung.
Ja gut, aber irgendwann kannst du auch kreativ werden, oder?
Ja, klar.
Ja, aber das ist sehr schön, dass der Christoph unsere zwei YouTube-Köche hier, Stefan und mich, durch so einen Buch-Angle ergänzt.
Genau, so ganz klassisch, gell? So oldschoolig.
Also und nicht so Hipster-Bücher von YouTube-Stars oder so, sondern halt so Dinge, die man so aus den 50ern irgendwo aus dem Buchregal so.
Oh, das habe ich auch.
Exakt.
Ich helfe dir kochen.
Ja, das gleiche Buch, was meine Mutter auch schon hatte. Ich helfe dir kochen. Ja. Und zum Backen, Backvergnügen wie noch nie. Das hat auch meine Mutter schon gehabt.
Ja, Backen ist nicht so meins.
Das ist bei uns sehr gut aufgeteilt. Meine Frau ist große Bäckerin und ich bin so mehr der Kochtyp.
Ja, bei uns ist eher andersrum. Bei uns bin ich eher der Bäcker und meine Frau die Köchin. Aber ja, wie gesagt, den Sonntag habe ich mir jetzt erstritten.
Okay. Bob, was hältst du davon, wenn wir mal wieder anfangen, sonntags aufzunehmen? Merkst du, was ich
da mein Pupsen hören könnte oder was?
Ach so.
Ich hatte, die Idee war, dass wir uns in dein Studio einladen und dann.
Ah. Ja, ich hab grad kurz überlegt, ob du darauf anspielst, dass die Mikrofone so gut sind oder dass wir zu ihm gehen und uns da durchfressen.
Wir müssen das ja mal probieren. Ja.
Auf jeden Fall.
Weil
wir alle geimpft sind.
Ich hatte am Wochenende.
So Rosenkohl-Kapitelmarke kam sehr unerwartet.
Ja. Ich hatte am Wochenende auch im weitesten Sinne was mit Küchen zu tun gehabt. Einer unserer Hörer, mit dem ich auch außerhalb des Sneakpots Kontakt habe, hatte mich gefragt oder ich hatte angeboten, wenn seine Outdoor-Kitchen kommt, beziehungsweise die Überdachung dazu, dass ich zum Aufbauen vorbeikommen würde. Und ja.
Diesen einleitenden Text hast du nur gesagt, damit dich Leute jetzt nicht ständig engagieren.
Ja, genau.
Ich höre deinen Podcast, komm mal vorbei.
Genau, okay. Bau mal meine Küche.
Ja, genau. Und da haben wir dann gemeinsam eine Überdachung gebaut. Aus massiven Holzplanken. Nee, wie heißen denn diese? Halbe Balken, genau. Irgendwie bestimmt 30 mal 30 Zentimeter, also Riesendinge.
30 mal 30?
Oder 25 mal 25?
Da kannst du ja, da kann,
boah, das ist ja nee, das kann nicht sein.
Du kannst den alleine nicht tragen.
Das ist ja Wahnsinn. Das ist
irrsinnig schwer.
Was kommt da oben drauf? Ein ganzes Haus noch. Ein
Dach.
Flachdach. So ein Wellblechding. So.
Nee, Holz, nee. Holzbalken.
Dachpappe, oder?
Ach, nee, so, okay. Da sind schon, es ist Holz und dann kommt eine Plastikfolie oben drauf.
Aber es ist dann begehbar, wenigstens.
Ja, ja, wir sind da oben die ganze Zeit rumgelatscht.
Okay.
Ja.
Immerhin.
Aber es hat schon Spaß gemacht, so ein Ding. Und da kommt halt jetzt seine Outdoor-Kitchen rein mit Grill und Smoker und allem drum und dran. Ja.
Okay, also demnächst von unten nicht mehr holzfarben, demnächst. Von unten schwarz.
Vermutlich, ja. Also, ich weiß nicht, wie das mit der Abluft da ist. Aber wenn das ja draußen steht und es dir zerbläst, wird wahrscheinlich nicht so viel Ruß da oben sein.
Aber wäre auch geil, so eine Abluft dann zum Nachbar rüber.
Da ist ja keiner auf dem Grundstück, deswegen geht es.
Ja, jetzt noch nicht.
Ja, wir hatten auch schon überlegt, als wir oben auf dem Dach standen, wie cool es wäre, wenn da jetzt nebenan ein Schwimmbad wäre. So, weißt du, das Becken bis zum Rand, dass man vom Dach oben direkt. Aber, naja.
Ah, nee, auch ein bisschen gefährlich.
Ja, das stimmt wohl. Nee, aber das war echt.
Und also, bist du mal wieder quasi deinem Hobby Holz arbeiten
ja,
gegangen?
Ja.
Ich hatte, mal in grob.
In grob, ja. Ich hatte meine Säge dabei, die ich ja auch schon mal bei dir dabei hatte.
Der Stefan geht nirgends ohne seine Säge, genau. Nur mal ehrlich.
und diese Säge komplett ausgefahren. Also das ist so eine Handkreissäge. Weiß nicht, was die ist.
Abends ist er nach Hause gekommen und hat zu seiner Frau gesagt, heute habe ich meine Säge komplett ausgefahren. Entschuldigung, Jenny. Nichts gesagt.
Ja, okay. Jedenfalls, wir haben diese Holzbalken auf allen vier Seiten angesägt und mussten es danach mit der Handsäge durchsägen.
Hm.
Also.
Okay, die sind echt dick.
Ja, genau.
Ach du Scheiße.
Das ist echt krass.
Das erinnert mich daran, dass meine Tochter jeden Morgen, wenn ich ihr Brötchen durchschneide, darauf besteht, dass ich das im Kreis säge. Ich darf das nicht gerade durchschneiden. Weil so ein Brötchen,
ja,
weißt du, man
recht.
Kann das ja so an einem Stück so durchsägen oder man muss es, man dreht es so, während man schneidet.
Das
und die guckt zu, während ich das mache und sagt, ich muss das im Kreis sägen, sonst gibt's Ärger.
Ja, nee, da hat's absolut.
Was?
Ich habe keine Ahnung, was das für einen Unterschied macht. Ich verstehe das nicht.
Wir sind doch keine Tiere.
What?
Das ist ungefähr so wie Fisch nicht mit Fischbesteck zu essen. Da könnte ich auch jedes Mal ausrasten, wenn es bei uns Fisch gibt. Meine Frau deckt nicht das Fischbesteck hin. Da werde ich wahnsinnig.
Freundschaft
noch kein Tier.
Der Mutter.
Meine Mutter hat das auch schon immer nicht gemacht. Ja. Nee. Weißt du, wenn ich wie ein Schwein aus dem Trog essen soll, ja, dann okay. Aber das Brötchen gehört gedreht und der Fisch gehört mit dem Fischbesteck gegessen. Und tiefe Teller gibt es nur für Suppe, für sonst nichts.
Ach ja,
da,
bei dem Thema bin
da
ich
kannst
auch
du,
Unterzahl.
Da kannst du mal mit meiner Frau reden, wenn ich Nudeln mache.
Nee, gerade Nudeln, das finde ich ein Unding. Warum Nudeln im tiefen Teller? Ist die Soße so nass bei euch, dass die aus dem Teller rausläuft? Oder,
nee, ich habe eine Bolognese, die sehr gut eingekocht ist, wo ich sagen würde, das kann man problemlos von einem flachen Teller essen, aber
ja,
da gibt es hier Leute im Haushalt,
Grund,
die bestehen darauf.
Ich sehe keinen Grund, das aus dem Trog zu essen. Also
da bin ich bei dir.
Trog.
Ja, ich bin, also was Tischdecken angeht, bin ich schon ganz schön der Nazi.
Immer ein Messer.
Ja, ich brauche immer ein Messer.
Wenn Christoph bei uns zu Besuch ist und es gibt, weiß ich nicht, Kuchen, dann lege ich ein Messer hin, weil er braucht immer ein Messer.
Ja, und neulich habe ich mal kein Messer hingelegt bei irgendwas, wo ich dachte, da brauche ich keins. Das war sowas wie Milchreis oder sowas. Aber für den letzten Rest braucht man ja ein Messer, um es auf die Gabel zu. Das geht doch sonst gar nicht. Also ohne Messer kann ich nicht arbeiten.
Okay, da gibt's irgendwie, wenn keiner hinguckt, eine Fingerspitze und dann geht das schon, aber.
Ja, genau, naja. Das meine ich mit, wir sind doch keine Tiere.
Wir müssen uns nicht zum Sklaven unserer eigenen Werkzeuge machen.
Doch! Habt ihr auch solche Besonderheiten beim Essen, wo ihr Wert drauf legt, was unbedingt gemacht werden muss? Schneidet ihr euren Knödel zum Beispiel? Oder?
da bin ich schmerzfrei, aber beim Frühstück brauche ich ein, also ich am liebsten frühstücke ich von einem Brett, aber das wird auch nicht anerkannt in der Familie, weshalb ich immer einen Teller hingestellt
bekomme. Natürlich nicht. Wenn deine Frau gerne Trog für Spaghetti will, dann kann ich hinten auch das Brett nicht akzeptieren.
Und ich find's anstrengend auf einem Teller, speziell wenn er sehr, sehr viel Krümmung hat. Also wenn es so ein ganz, ganz flacher Teller mit nur so ganz kleinen Ecken an den Seiten ist, dann kann ich damit vielleicht noch arbeiten. Aber es gibt ja so Teller, die sehr viel Krümmung auch speziell im Randbereich haben.
Versucht da mal ein Knäckebrot zu bestreichen.
Ihr versucht da mal ein Knäckebrot zu bestreichen, versucht da mal einen 18 Monate gereiften Hartkäse drauf zu schneiden. Das geht nicht, der bricht dir dann einfach und dann hast du fünf
Teile. Wer isst denn sowas zum Frühstück? Ist ja ekelhaft.
Ich esse nur sowas zum Frühstück. Und ich hatte jetzt einen Käse, der kam, wir haben so ein Biokisten-Abo und da kommt einfach jede Woche das Käsemix-Paket und da ist dann immer irgendwas drin. Und da ich bei Käse im Grunde alles esse, was man mir hinstellt, ist es fantastisch für mich. Das ist absolut Heaven. Und da war jetzt einer drin, der roch tatsächlich, wenn man ihn aus der Schachtel, also aus seiner Tüte genommen hat, wie faule Fische. Ich weiß nicht, in was der gereift war. Die Rinde von diesem Käse war ungelogen fast 1 Zentimeter dick. Und vermutlich war das alles irgendeine Fisch. Mischung von Schimmel und Gift. aber er war extrem aromatisch.
Und hat man es gegessen oder hat man das Zeug mitgegessen?
Nee, die Rinde isst du an der Stelle nicht mit, weil das ist wirklich so, das war fast schwarz. Und hat sein, extrem intensiv soll, gerochen.
Vielleicht auch nicht. Nee, stand da ein Warnschild dabei, ob man es mitessen darf oder nicht?
Nee, tatsächlich nicht. Da stand so gut wie gar nichts dabei. Das hat mich auch ein bisschen frustriert. Ich hätte gerne gewusst, was das Special Feature von diesem Käse ist, aber das habe ich nicht erfahren. Und naja, egal. Deshalb brauche ich beim Frühstück, um auf deine Frage zurückzukommen, was so Besonderheiten sind, ich brauche ein Brett nebendran. Am liebsten würde ich von diesem Brett frühstücken. Wie gesagt, das kriege ich nicht. Ich kriege immer einen Teller hingestellt. Aber ich habe mittlerweile ein Brett und ein Käsemesser nebendran, auf dem ich meinen Käse zacken kann.
Da musst du entweder abends schon den Tisch decken oder morgens vorher aufstehen. Gut, das brauchen wir nicht zu überlegen.
Bei mir nicht, nee. Ja. Stefan, was sind deine...
Ich überlege gerade, ihr habt ja auch das eine oder andere Mal schon mit mir gegessen.
Ja, bei euch ist es ja einfacher, weil ihr esst ja immer nur Burger.
Stimmt, eigentlich ist es egal, was zu essen gibt. Hauptsache, es gibt Burger.
Ja, genau.
Ist das so?
Nee, das ist eine grobe Verleugnung von Christophs Frau.
Verunglimpfung. Nee, das ist meine Frau, verunglimpft euch damit. Weil es eine Zeit lang so war, dass wahrscheinlich zufällig, immer wenn wir bei euch waren, du Burger gemacht hast, weil es halt gut schmeckt und weil man es gut machen kann auf dem Grill und so. Und dadurch der Eindruck bei uns entstanden ist, dass es bei euch tatsächlich immer Burger gibt. So wie früher du, also während des Studiums, du dich nur von Dönertellern ernährt hast.
Ja!
Ich
war jetzt am Wochenende wieder bei dem Dönermann, wo wir immer Dönerteller geholt haben und habe mir jetzt nur normalen Döner geholt, weil Dönerteller ist halt schon echt hart übertrieben. Und der war wieder sehr lecker, muss ich sagen.
Ja, haben wir mal Football geschaut und Dönerteller gegessen.
Ja. Das war auch schon schön. Irgendwie wenn ich zum Football schaue, ist es immer so diese Erinnerung, okay, du hast gerade irgendwie 8 Stunden Training gehabt, weil das ist ja immer in der Formationssaison gewesen. Da hatte ich dann bis 5 Uhr Training, bin nach Hause gefahren, habe irgendwie es geschafft, um in die Dusche zu gehen. Und dann entweder bin ich selber Dönerteller holen gegangen oder du bist vorbeigekommen und hast den Dönerteller schon dabei. Und dann saßen wir da, haben Dönerteller gegessen, Football geschaut, das erste Spiel verquatscht und das zweite Spiel konzentriert zugeguckt. Also so war es meistens.
Genau, oder dann zu betrunken gewesen.
Oder uns irgendwann haben wir, ja, irgendwann, als das mit den Cocktails anfing, haben wir uns auch noch betrunken.
Tatsächlich habe ich auch noch heute, wenn ich Football schaue, so einen Schlüsselreiz, dass ich so das Gefühl habe, so, oh, jetzt ein Dönerteller.
Das wäre ganz gut.
Es gehört irgendwie dazu, ja.
Vielleicht müssen wir das mal irgendwann wieder machen, machen wir so ein Revival, essen wir einen Dönerteller, schauen ein bisschen Football zusammen.
Wie spät ist das? Genau. Hat der Dönermann noch offen? Ich muss da gerade.
Hier ist es 11.
Verdammt.
Der in Wiesbaden hätte noch offen gehabt. Der hat immer bis 1 oder 2 aufgehabt.
Ich glaube, hier am Stadtrand von Frankfurt. Das ist zu dörflich schon. Ich glaube, mein Dönermann, Murat heißt er übrigens, hat
du kennst ihn mit Vornamen?
Er hat seinen ganzen Laden so benannt, insofern. Ja.
Ach so. Ja. Aber es ist nicht so, dass du reingehst, sagst, hey Murat, und der sagt, hey Bob.
Nee. Vorgestern war ich da. Ist vor mir einer reingegangen. Bei dem hat das so funktioniert, bei mir noch nicht. Ich bin noch nicht oft genug da gewesen.
Bei uns in Aschaffenburg gibt es tatsächlich einen Dönermann, bei dem wäre das so, dass ich den begrüßen könnte mit Vornamen und er mich, obwohl ich da noch nie war.
Ist der Kunde bei dir? Hast du seinen Boden vermessen oder so?
Nein, gar nicht. Nee, den habe ich mal im Selgros getroffen. Nachdem ich ihn jahrzehntelang nicht gesehen hatte, der war mit mir in der Schule gewesen. Und ist aber dann irgendwann in der Mittelstufe abgegangen. Und habe ich ihn aus den Augen verloren. Und jetzt ist er bei seinem Vater hat von seinem Vater den Dönerladen übernommen. In Aschaffenburg, in sehr guter Lage. Also mit die beste Lage in Aschaffenburg. War aber leider noch nicht dort. Das muss ich dann nach Corona mal machen.
Leute, die mit mir angefangen haben, Abi zu machen und dann abgegangen sind, werden dann nur Rapper. Und tauchen dort
Fernsehen wieder auf. Was? Echt?
Echt?
Ja.
Wer denn? Warst du mit Haftbefehl in der Schule oder was?
Nein, mit Olli Bagno.
Echt? Den kenne ich
könnte
sogar.
Könnt ihr mal googeln. Der kommt
ja aus der Gegend.
Ja.
Hab ich noch nie von gehört, aber okay. Das liegt vielleicht an mir.
Bei mir immer Mathe abgeschrieben. Ist egal. Das weißt du, das macht ihn cool und mich nicht, weil. Egal.
Ja. Das macht dich zum Mentor.
Nein. Ich habe schon in Berlin in der Schule immer mit Mathe abschreiben lassen, verhindert, dass ich verhauen werde. Also das hat bei mir Tradition.
Nee, du kannst zum Beispiel sagen, hier Olli Bagno, der schreibt ja seine Texte gar nicht selbst. Der hat früher schon bei mir abgeschrieben.
Das waren bei mir aber nicht Texte, sondern Formeln.
So, egal.
Das ist ehrlich gesagt nicht mehr. Es war wahrscheinlich nur einmal oder so. Aber ja,
sehr gut.
So war das. So ist das mit den
tolle Geschichte. Übrigens,
den Rappern.
Der heißt ja ganz anders. Oliver Olusegun Otubanio.
Ja, Oliver Otubanio, genau. Also den Mittelnamen hätte ich jetzt nicht gewusst, aber die anderen beiden hätte ich auswendig gekonnt, ja.
Genau, den ich da übrigens getroffen habe, mein Klassenkamerad, den ich ja, ich hatte wenig mit dem zu tun, der war, glaube ich, in der 5., 6., 7. mit mir in einer Klasse. Wenn überhaupt, vielleicht auch eine 5., 6. Und ich habe ihn gesehen und wusste sofort seinen Namen. Hab gesagt, hier, Aygün Öncü, oder? Und er so, Christoph Perner. Es war echt verrückt. Wir
das war lustig.
Ewig nicht gesehen und sofort wieder Namen gewusst. Das war echt cool. Ja. Andere Leute, mit denen ich Abitur gemacht habe, die sehe ich und denke mir, den habe ich irgendwo schon mal gesehen, aber mir fällt kein Name dazu ein.
Gespielt?
Ja, wirklich. Ganz komisch.
Komisch, das ist auch so eine Film-Podcast-Erkrankung.
Hinter mir.
Ja, genau. Das aber war auch in der Zeit, in der wir noch Klassentreffen einmal im Jahr gemacht haben, war es zum Teil auch so, da sitzt jemand am anderen Tischende und da unterhält man sich dann, hier hat der mit uns Abi gemacht oder war der ein Jahr vorher oder ein Jahr hinter? Ich weiß es auch nicht genau. Müssen wir nachher die Katha mal fragen, mit der redet er gerade. Ja, okay.
Ja.
Ja, haben wir noch
Abi-Treffen ist eh so ein spezielles Thema, also da, da kann man auch immer wieder Sachen erleben. Vor allem, wenn du dann so
Leute triffst,
die du irgendwie in so eine bestimmte, ich weiß nicht, kein konkretes Beispiel, aber so eine Schublade sortiert hast und dann haben die sich ganz anders entwickelt, als du das gedacht hättest, weißt du, so der Skater-Typ, der irgendwie so
Banker ist.
Ja, gewisse Vorurteile, die man da so, oder zumindest so in eine Richtung, in die man so gedacht hat, wie der so sein würde. Und dann kommt zurück irgendwie, ja, der ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, total seriöser Job, 4 Kinder. Und das schon beim ersten Abi-Treffen mehr oder weniger so, wo du denkst so, okay, wir sind jetzt noch nicht mal Anfang 30, aber schon 4 Kinder.
Der Skater-Kiffer-Typ, der dann später ganz spießiger Historiker ist und irgendwo in der Gemeindeverwaltung arbeitet und mein Schwager ist. Der war doch mit dem Stefan in der Klasse.
Ja.
Und hätte man auch nicht gedacht, dass das aus ihm wird, aber gut.
Ja, es sind so Sachen, die man auf dem Abi-Treffen so erfährt und sich seinen Teil denkt oder vielleicht auch überrascht ist oder ganz positiv überrascht und lustig. Auf
jeden Fall. Und dann aber auch merkt, dass manche Leute echt langweilig sind und gar nichts passiert.
Ja gut, aber ich finde, das ist immer kein Grund, da nicht hinzugehen, weil du weißt ja vorher nicht, was du da erfahren wirst, und wenn drei Leute total langweilig sind, von denen du dachtest, dass sie spannend sind, dann sind da drei andere, die du völlig vergessen hattest, die dann aber irgendwas Spannendes
machen. Obwohl Facebook natürlich das Ganze schon auch ein bisschen kaputt gemacht hat, gell? Weil man ja jetzt praktisch schon vorinformiert ist, wenn man informiert sein will, ne? Also wir haben da immer lange Zeit
zu viele Leute dann doch ignoriert, um das, ja.
Genau. Wir haben 19 Jahre lang haben wir jedes Jahr am 23. Dezember Klassentreffen gemacht, im gleichen Lokal immer um die gleiche Zeit. Das heißt, man brauchte eigentlich, es hat immer einer einen Tisch bestellt und dann ist man halt hingegangen. Das hat auch lange gut funktioniert und war auch immer ganz nett. Das war schon immer mehr oder weniger dieselben, aber schon relativ viele auch. Also was heißt viele? Irgendwie 20 Leute von 110 ist jetzt nicht wahnsinnig viele, aber ja, schon ein paar da. Und zum 20-Jährigen, aber habe ich sicher schon hier erzählt, war nur ich da. Ich war der Einzige. Es kam keiner.
Was?
Ja, ich bin eine Stunde sitzen geblieben, hab gedacht, ne, vielleicht kommt noch jemand. Es kam kein Schwein. Keiner. Gerade zum 20-Jährigen, ich habe es nicht verstanden.
Beim 19-Jährigen waren noch alle da, oder was? Oder viele?
Waren noch viele da, ja, genau. Waren viele da. Und aus irgendeinem Grund waren beim 20-Jährigen dann war keiner da. Ich weiß nicht.
Du bist dir sicher, dass das so richtige Datum war?
Ja, natürlich. Das kann man nicht verfehlen. Und es kam dann auch so ein paar Fadenscheinige, dieses Jahr ging es nicht. Und vielleicht komme ich später noch. Und dann haben drei geschrieben, dann war das eigentliche Treffen ja diesmal auf dem Weihnachtsmarkt. Weil sie da eben drei getroffen haben irgendwie. Das war es.
Spontan Ohrfeigen verteilen.
An dem Abend habe ich mir gesagt, das war mein letztes Klassentreffen. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken, ihr Arschlöcher. So interessant seid ihr nicht. Ich habe euch jetzt 19 Jahre lang, habe ich mich mit euch gelangweilt. Das mache ich nicht nochmal. Und ich glaube, es hat seitdem auch nicht mehr stattgefunden. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir zum 25- oder zum 30-Jährigen, ob da wieder irgendwas geplant wird. Aber ja gut, ist natürlich auch, wenn alle Kinder haben und zum Teil schon in zweiter Ehe sind und Haus bauen und weit weggezogen sind, dann wird es halt immer schwieriger mit Klassentreffen. Es ist halt die ersten 10, 15 Jahre ist es leichter, weil man da eben doch an Weihnachten noch zu seinen Eltern nach Hause fährt. Und wenn man dann selber Kinder hat, macht man das dann halt nicht mehr. Und dann kommt man halt nicht mehr nach Aschaffenburg. Hat auch seine Gründe, klar. Ja, war ich ein bisschen beleidigt, muss ich sagen.
Ich rühre noch mal ein bisschen Drink.
Du machst doch den Gin noch leer.
Noch eine Weile.
Ja, ich glaube, ich mache jetzt noch einen Wodka auf.
Wir machen unser Klassentreffen immer nur alle 5 Jahre. Und
das ist vielleicht auch nicht so unklug, ja.
Das ist dann auch immer ein Riesenakt, das zu organisieren, und kein Mensch will das machen und fühlt sich zuständig etc. pp. Aber am Ende findet es dann doch irgendwie statt.
Ja, am Ende muss man auch immer ganz ein Lokal reservieren, oder?
Ja, aber du musst einen Termin haben und dann wenigstens so die Kernleute, die das immer organisieren, so dieser harte Kern, der versucht, die Gruppe zusammenzuhalten, der möchte ja dann schon irgendwie auch sicherstellen, dass er dann auch selber Zeit hat. Und allein das ist schon immer schwierig genug.
Ja, klar. Das ist, wie gesagt, das war einfacher, als wir noch an Weihnachten bei unseren Eltern waren. Hat man es halt einen Tag vor Weihnachten gemacht.
Das war eher so im Sommer irgendwie, aber ja. Keine Ahnung. Das nächste Mal ist dann in 2 Jahren fällig. Mal gucken, was passiert.
Hier, das ist übrigens, ich trinke jetzt hier nochmal zurückgehend zur Droge der Wahl. Ich trinke noch etwas, was entfernt zu dem Borat-Film passt, nämlich einen Wodka, aber keinen kasachischen, sondern einen russischen. Ich konnte mal wieder nicht widerstehen, was Discounter-Spirituosen angeht.
Hast du nicht geschworen, dass du damit aufhörst?
Ja, Discounter Gin.
Ach so, okay. Das ist natürlich was
ganz anderes. Discounter Wodka. und zwar ist das Birkenwodka. Also Wodka, in den noch ein bisschen Birkensaft mit reingemischt wird. Und lustigerweise steht nirgends drauf, außer auf Kyrillisch, wie er heißt. Nee, es steht tatsächlich nirgends drauf. Das heißt, ich muss es, oh Gott, ich kann nicht so gut Kyrillisch. Belaya.
Schick mir ein Foto, ich lese dir vor.
Bereshka, würde ich sagen, heißt das. Bereshka, was wahrscheinlich weiße Birke heißt, nehme ich an, weil Birke das Thema ist. Ich schicke dir ein Foto. Also ich sage, es heißt Belaya Bereshka.
Okay.
Ja, und tatsächlich, der Birkensaft, ich hatte früher schon mal einen Birkenwodka, der Birkensaft soll das Ganze ein bisschen smoother machen, wodurch er noch leichter zu trinken ist. Und ich muss sagen, es geht auch bei dem auf. Also das ist einfach eine gute Idee, ein bisschen Birkensaft in Wodka reinzugießen. Ja. Nun gut. Jetzt haben wir noch was oder besaufen wir uns jetzt einfach nur noch?
Nee, wir haben ja noch unsere neue Kapitelmarke, die da heißt, was schauen wir nächste Woche?
Achso, Bob, ich habe dir das Bild geschickt, jetzt kannst du es vorlesen.
Robert, Christoph, wer auch immer von euch dran ist.
Robert? Ja, ich würde schon sagen, dass du das richtig vorgelesen hast. Und Biela heißt ja auch durchaus auch weiß, also insofern, Birke bin ich mir nicht sicher, aber ich würde dem im Großen und Ganzen zustimmen. Dann, gell?
Gut. Nächste Woche schauen wir The Trial of the Chicago 7.
Fertig.
Heißt der so? Ich glaube, so heißt der. Du bist schon fertig, ich weiß. Genau, ist jetzt für euch keine Überraschung, weil der Bob den die Woche schon geschaut hat und ich ja dann sagen musste, dass wir den, dass ich den eh für nächste Woche vorschlagen wollte, sonst hätte der Bob ihn ja heute besprochen, was ja dann blöd gewesen wäre.
aber auch ein lustiges.
Hätte ich dir einfach deinen Pick weggeschnappt. Ja, okay. Dann habe ich heute darüber geschwiegen, dass ich den gesehen habe.
Genau. Und soll ich auch schon sagen, was wir in 4 Wochen schauen? Dass die Leute auch genauso viel Zeit wie ihr haben, das auch zu schauen?
Mach doch.
Mach ich auch, oder? Ja. Ich habe nämlich heute auch schon das für in 4 Wochen vorgeschlagen, was zeitintensiver ist. Und deswegen habe ich es eben auch schon vorgeschlagen. Und zwar ist das eine Netflix-Miniserie, die Das Damengambit heißt. 7 Folgen. Und handelt von Schach. Und ich kann schon so viel sagen, ist empfehlenswert. Und der Trial of the Chicago 7 für nächste Woche ist ein Film mit Sacha Baron Cohen wieder.
Schon also, wieder?
Dann machen wir jetzt. Wir bleiben uns hier treu. Ja, und ich ganz auch anders, hier glaube ich,
versprechen.
Auch hier glaube ich, dass er besser werden wird als Borat 2, aber das ist jetzt keine so große Kunst.
Ja. Mal gucken. Soweit kann ich das schon mal bestätigen, ja.
Na, das ist doch was.
Genau, also Sacha Baron Cohen und es ist ein Aaron Sorkin-Film. Also da ist,
genau.
Da legen wir die Latte ein bisschen höher als diese Woche. Und ich bin gespannt, wie ihr euch gefällt.
Ja, bin ich auch.
Ja, dann haben wir alles komplett für diese Woche.
Ihr habt bisschen, was zu tun für die nächsten Wochen?
Genau, ihr habt was zu gucken. Trial of the Chicago 7 jetzt dann innerhalb der nächsten paar Tage eintüten, damit ihr nächste Woche bei unserer Besprechung sozusagen informiert dabei sein könnt. Und für den 4 Wochen Horizont die Schachserie.
Genau.
Genau. Und ansonsten natürlich sneakpot.de für die ganzen Kommentare, was für abstruse Dinge, Brettchen, kleine Tiegelchen, Tübchen oder andere Dinge braucht ihr beim Mittagessen, Frühstück, Fischbesteck. All das bitte in den Kommentaren abladen oder eure Meinung zu Borat 2 oder
einen habe ich noch.
Ja, jetzt kommt's.
Und zwar,
noch mal
wenn
ganz
ich ein hinten. Ei, wenn ich ein Ei esse, ein weiches Ei,
Wobei ich nie ein Ei esse, ich esse immer zwei Eier, weil auf einem Ei kann man nicht stehen, aber das ist eine andere Geschichte. Dann brauche ich einen Metalllöffel. Ich hasse es, diese blödsinnige, antiquierte Tradition, Plastiklöffel dazu zu reichen. Habe ich auch so ein Kindheitstrauma. Bei meiner Oma gab es auch immer Plastiklöffel. Der Hintergrund ist der, man darf Silber nicht mit Eiweiß in Berührung bringen, weil es dann schwarz wird. Aber wer hat heutzutage noch Silberbesteck? Ja, also what the fuck? Völlig egal. Und das Problem bei diesen Plastiklöffeln, wenn man die in die Spülmaschine getan hat, dann werden die, also wurde das Plastik damals in den 80ern, wurde halt, hat so eine komische, raue Oberfläche bekommen. Die waren total seltsam im Mund, wie das heute nicht mehr ist bei Plastiklöffeln.
Da hast du wahrscheinlich mehr nicht, Plastik gegessen als Ei.
Genau. Ich will keinen Plastiklöffel im Mund haben. Das möchte ich nicht. Ich möchte mein Ei von einem schönen, kalten oder hochleitenden Metall-Stahllöffel essen.
Und nicht vom Plastik. Stahl.
Ja. Genau.
Hast du einen Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursacher?
Habe ich schon häufig mir mein überlegt, eins zu kaufen. Gibt es auch echt schöne. Nee, ich mache es tatsächlich mit dem Messer. Ich schlag's mit einem Schlag mit einem Messer auf. Säge dann noch ein bisschen, um ihn ganz durch zu. Also ich
du köpfst das Ei.
Mit einem Messer. Ja. Ja.
Das habe ich noch nie gemacht. Habe ich noch nie.
Echt nicht?
Nee.
Schlägst du ihm die Rübe zu Brei oder was?
Ich klopfe oben freundlich drauf und dann schäle ich das ab.
Und Bob, also ich esse ja keine hart gekochten Eier. Ich esse meistens Rührei oder Spiegelei.
Auch weich gekocht.
Aber nee, ungern. Also ja, ich esse das, wenn es serviert wird, esse ich das. Aber also im Hotel oder so mal. Aber wenn ich die Wahl habe, dann bin ich Rührei-Fan. Aber meine Tochter zum Beispiel hämmert auch mit dem Löffel auf dem Ei rum. So, die hat da Spaß dran, das so zu zertrümmern und dann abzuschaben. Und meine Frau benutzt einen Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursacher und hat dann natürlich so, wenn sie das gut kann, also das erfordert ein kleines bisschen
Kugel,
Übung.
Aber die runterfällt oder was?
Ja, genau, mit dieser Kugel, die so runterknallt. Und das macht man, in der Regel muss man es zweimal knallen lassen, dann ist es meistens, ist die Sollbruchstelle dann besser. Und wenn du dann so ein bisschen den Handgriff raus hast, das so mit so ein bisschen seitlichem Druck so abzuziehen, dann hast du ein Ei, was wirklich eine absolut perfekte kreisrund geschnittene Konsum. Kappe hat, die du abnehmen kannst. Und dann kannst du einmal mit dem Löffel diese Kappe leer machen und dann hast du, also sieht dann sehr sauber aus einfach. Und ja, das kriegst du so anders, glaube ich, nicht hin. Außer mit diesem Ding.
Ja, das stimmt. Das sieht sehr, sehr schick aus. Deswegen habe ich da auch schon häufig mir Gedanken drüber gemacht, aber bisher habe ich mir keins gekauft. Ja. Ja, du dann nicht, aber Stefan, wie sorgst du dafür, dass deine Eier weich sind? Was hast du für ein Messgerät?
Wie Messgerät?
Also naja, da könnte ich jetzt antworten, Zeit, obwohl ich das nicht...
Hast du einen Eierkocher?
Wir haben Eierkocher.
Ja, Bob, dann antworte du, Bob.
Ich habe eine App dafür.
Der Bob hat für alles eine App.
Ich hatte früher eine App, wo man das Ei aufs Display des Handys legt und dann quasi geil. So einzeichnet, wie groß das Ei ist. Das hat der Programmierer dann aber irgendwann aufgegeben, als Apple angefangen hat, zu viele verschiedene Telefone mit zu vielen verschiedenen Displaygrößen zu bauen und dann ging es nicht mehr. Und jetzt habe ich eine neue App und da muss man das Ei wiegen. Und das ist ja dann relativ objektiv, also so eine Küchenwaage steht eh irgendwo rum, Digitalküchenwagen sind relativ genau. Und da gibst du da halt ein, ich hatte jetzt das letzte Ei, was ich gekocht habe für meine Frau, hatte 69 Gramm. Das weiß ich noch. Und dann habe ich 69 Gramm eingegeben und habe gesagt, ich hätte das gerne so, ja, das war ein ziemliches Monster. Und dann gibst du halt ein 69 Gramm und dann sagst du so, du hättest das irgendwo so auf der Hälfte zwischen Liquid und Medium oder so, habe ich das dann so eingedeilt. Und dann sagt das Teil, du sollst es halt lochen und ist dann so ein bisschen ungenau. Es gibt dann diese eine Variante, wo du es erst reinlegst, wenn das Wasser schon kocht. Das ist halt präziser. Weil da ist halt jegliche Ungenauigkeit in Sachen, wie lange braucht dein Herd, um das Wasser zum Kochen zu bringen. Da könntest du ja unterschiedlich leistungsstarke Herde haben. Das ist halt raus, wenn du es in das kochende Wasser legst.
Aber es platzt
die halt Kaltwassermethode auch. Ist halt mit der Kochzeit, mit der Zeit, die der Herd braucht zum Kochen, bringen. Aber das ist halt ungenau, weil das variiert halt mit deinem Herd. Die andere Variante total. Hat aber die Gefahr, dass das Ei reißt, wenn du es
genau.
das heiße Wasser reinschockst. Und insofern beide Varianten nicht ganz perfekt, aber ich habe es jetzt mit der Heißwassermethode gemacht und ich hatte das Glück, dass es nicht gerissen ist. Kann auch anders ausgehen. Ja.
Ich habe da einen sehr guten Kompromissvorschlag, den ich nutze. Jetzt muss ich ein Produkt empfehlen. Und zwar das Peep-Eye. Da ist ein irgend so ein Mess, wahrscheinlich so ein Bimetall oder irgend sowas drin, was reagiert auf die Temperatur, die es erfahren hat. Du lagerst dieses Ei mit deinen Eiern im Kühlschrank und gibst es dann ins kalte Wasser mit den Eiern zusammen und erhitzt es so schnell oder so langsam, wie du möchtest, die Eier, wodurch sie nicht platzen können. Und wenn die Eier und damit auch das Peep-Ei so viel Energie bekommen haben, wie du es halt möchtest, dann macht das Peep-Ei piept es. Nee, es spielt Melodien.
Verrückte
Idee. Melodien. Und dann musst du halt wissen, bei welcher Melodie du dein Ei gerne isst. Also bei meins macht dann, spielt 3 oder 4 Mal ich habe das schwäbische Peep-Ei, das spielt auf der schwäbischen Eisenbahne. Und dann spielt es, ich glaube, 3 Mal ich wollte, ich wäre ein Huhn. Und dann spielt es
When the Saints go marching in. Nein, was?
Nee. Auch wieder schwäbisch, dann muss sie denn zum Städel hinaus. Da ist es dann hart. Und das soll deswegen 3 Melodien, weil die ersten 3 Melodien sind verschiedene Arten von weich. Und die mittleren sind halt verschiedene Arten von mittel und das hintere dann eben von hart. Und ich weiß halt, dass wenn ich so ein L-Ei habe, dass ich es dann beim ersten Mal der zweiten Melodie rausnehmen muss. Und dann ist es perfekt. Das hat sich ziemlich bewährt. Wir haben jetzt, glaube ich, schon das dritte Peep-Ei, weil irgendwann sind die halt dann auch durch. Und das klappt ziemlich gut. Bin ich sehr zufrieden mit. Solange die Eier
und natürlich danach,
die gleiche Größe haben.
Darf das Peep-Ei in die Schwimmmaschine oder muss man das händisch wieder?
Nö, das hat ja dann, war ja nur in Wasser. Das gibst du einfach, schüttelst es kurz aus,
damit dann kein Wasser mehr drin ist. Außer da ist alles voller Eiweiß, dann nicht.
Die platzen dir ja dann nicht mehr. Das ist ja das Gute. Platzt dir nicht mehr. Es ist mir noch nie ein Ei geplatzt. Und dann haust du es wieder in den Kühlschrank. Es ist mir noch nie passiert, dass da ein Ei geplatzt ist. Oder dass irgendwas passiert ist. Also, und du könntest es unterm Wasser abspülen halt. Da sind oben so ein paar Löcher drin, damit das heiße Wasser eben auch rein kann. Aber nee, Schweinerei gibt es eigentlich nicht. Ist mir nie passiert. Ziemlich gut. Sei hiermit empfohlen. Übrigens, ich möchte noch einen Nachtrag zu dem Wodka hier bringen. Der hat einen sehr schönen Korken, Kunststoffkorken, der oben das Teil, wo man anfasst, so eine Birkenrindenoptik hat, sehr, sehr wertig und schön gemacht. Und wenn man dann rauszieht, ist auf dem Korken selbst, auf dem Plastikkorken selbst, ist so ein Birkenblatt auch sehr schön. Nur er hat was echt gemein ist und was gut gemeint ist, aber gemein. Nämlich der hat so Rillen, der hat 2 Rillen an der Seite, die aber nicht bis ganz oben gehen, die dazu führen, dass, wenn du den Korken rausziehst, ich mach das gerade mal, damit ihr das hört. Boah, das war jetzt... Genau das sollte nicht passieren. Ist jetzt bisher auch nicht passiert. Man kann es doch erzeugen. Aber genau das wird dadurch eigentlich verhindert, weil eben Luft in die Flasche kommt, bevor der Korken draußen ist. Deswegen ist es sehr schwer, diesen Blob zu erzeugen. Ja, jetzt schaffe ich es auch nicht mehr. Ja, doch, wenn man sich Mühe gibt, kann man Blob erzeugen, aber es verhindert einen Blob. Das ist schade. Warum macht man denn sowas? Warum will man denn den Blob verhindern? Verstehe ich nicht.
Da gibt es keinen guten Grund für. Und deshalb verurteilen wir das.
Ja. Naja, doch. Man kann es. Naja.
Beenden jetzt denn noch diese Sendung?
Leichter rauskriegt. Echt jetzt? Sind wir schon beim Rausplaudern?
Seit einer halben Stunde.
Ich meine, du hast schon rausgeplaudert.
Genau. Und deshalb versuche ich jetzt nochmal. Wie gesagt, nächste Woche Trial of Chicago 7. Schaut da rein. Und schaltet wieder rein, wenn es wieder heißt Sneakpot. Das ist dann die 654 gewesen. Nächste Woche 655. Ihr wisst, wo ihr uns findet im Internet. Auf Instagram gibt es Fotos von dieser Woche. Und auf Twitter stehen wir euch Rat und Tat und Scherz zur Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
Tschüss.
Scherze auf Twitter.